Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Dieser Podcast wird jetzt technisch, also schnallt euch an, ihr müsst euch wirklich ein bisschen konzentrieren. Das ist ja Sinn der Sache, stellt euch so ein bisschen vor, ihr seid jetzt in der Schulklasse gelandet wieder und lauscht eurer hoffentlich total super guten Lehrerin, die euch ein bisschen was aufs Ohr gibt. Das Ganze natürlich bitte wieder nicht ganz so in Stein gemeißelt und seht mir meine M's und Fehlerchen nach. Für mich ist das natürlich auch nochmal was anderes und Technik-Sachen wiederzugeben, als wenn ich euch jetzt einfach so einen Schwung aus meinem Leben erzähle. Bevor ihr jetzt hier euch reinstürzt und nachher total enttäuscht seid, dieser Podcast ist in erster Linie für den Anfänger bis, sag mal so, den ambitionierten Hobbyfotografen. Heißt im Klartext so ein bisschen, ihr habt eine Spiegelreflex im Schrank oder eine spiegellose Kamera, ist vollkommen egal. Wenn ich das eine sage, meine ich auch immer direkt das andere. Das könnt ihr mir bitte, dieses Doppelgemoppel, spare ich mir dann. Und wenn ihr jetzt dann diese Kamera im Schrank liegen habt und traut euch vielleicht einfach noch nicht, so richtig da mal reinzuschnuppern und wisst noch gar nicht so über diese technischen Grundlagen überhaupt Bescheid, dann kann ich euch hier ein bisschen was mitgeben. Oder ihr seid schon ein paar Mal mit der Kamera losgezogen, habt aber vielleicht mal gute Ausbeute, mal schlechte Ausbeute. Oder ihr seid auch total gefrustet von den Ergebnissen und möchtet ihr am liebsten direkt wieder abgeben. Dann werde ich auch das hiermit zu verhindern wissen, hoffentlich. Und die dritte Möglichkeit natürlich auch, ihr seid schon ein bisschen weitergekommen in der Fotografie und ihr habt auch vielleicht schon ein bisschen leichtes Grundverständnis für eure Kamera, wollt das aber noch vertiefen und auch vielleicht in die manuelle Fotografie gehen. Und dann versuche ich euch mit diesem Podcast ein bisschen da abzuholen, wo ihr gerade steht. Ja, und bevor es jetzt richtig losgeht, sprechen wir natürlich nach dem Thema, für wen ist das Ganze, über den Inhalt des dieses Podcasts, damit ihr auch genau wisst, was euch erwartet und ob beurteilen könnt, ob das Ganze was für euch ist. Wir sprechen heute über die Ausrüstung. Das ist vollkommen egal, ob ihr vielleicht ein festes Budget habt und euch jetzt erstmal was kaufen möchtet, weil ihr noch gar nichts habt an Ausrüstung, oder ob ihr sagt, ihr habt schon was, aber ihr wisst nicht, ob das so das Richtige ist, oder ihr, weiß ich nicht, wollt euch was zum Geburtstag oder zu Weihnachten schenken lassen und dann könnt ihr einfach vielleicht so ein bisschen aus dem Podcast auch rausziehen, wo da eure Möglichkeiten sind. Und nach der Frage nach dem richtigen Equipment geht es dann ans Eingemachte. Das heißt, wir sprechen über die wichtigsten Grundlagen eurer Kamera und die verschiedenen Programme, die Kameraeinstellungen oder auch Aufnahmemodi, die euch zur Verfügung stehen. Und dann, damit wir verstehen, warum vielleicht das eine oder andere für euch die bessere oder schlechtere Wahl darstellt und warum ihr vielleicht manchmal Probleme mit den Einstellungen habt, sprechen wir dann über das, wie arbeitet eure Kamera überhaupt. Und da geht es dann an die Belichtungsmessung. Das heißt, wir sprechen über die verschiedenen Messmethoden. Und dann natürlich das Allerwichtigste, die drei Komponenten, die ihr immer wieder hören werdet, die ihr einfach komplett verinnerlichen müsst. Wofür sind sie da? Was machen sie? Es ist natürlich die Rede von Blende, Belichtungszeit und ISO. Ja, und wenn ihr jetzt kurz davor seid, die Flucht zu ergreifen und sagt, das klingt mir alles viel zu technisch und die Begriffe habe ich alle noch nie gehört und ich will auch gar nicht wissen, was das alles ist, glaubt mir, ihr wollt das wissen. Es sei denn natürlich, ihr wollt eure Spiegelreflex morgen verkaufen, was ich natürlich nicht hoffe nach dieser Einleitung. Es ist tatsächlich so, dass ihr das wissen wollt. Ich bin am Anfang sehr blind in die Fotografie gestartet, habe ich euch ja erzählt. Das heißt, ich hatte jemanden, der hat mir die Kamera quasi so eingestellt und so grob was erklärt, aber ich habe es einfach nie so ein Aha-Erlebnis gehabt, dass ich die jetzt bis in die Tiefe mit allen Inhalten und Knöpfen irgendwie verstanden hätte. Und mir ist das passiert, dass ich in einer Hundeschule stand und hatte da irgendwie 5 Shootings hintereinander und ich es irgendwie geschafft habe, vollkommen dämlich meine Kamera zu verstellen. Und es ging einfach gar nichts mehr. Und da kommen wir dann an den Punkt, wo ich sage, wenn ihr die Technik eurer Kamera nicht kennt, dann könnt ihr sie auch nicht bedienen. Und natürlich passieren so Sachen, dass sich was verstellt oder dass irgendwann auf einmal nichts mehr geht. Das haben ja fast alle von uns schon mal erlebt. Nur, dass natürlich jemand, der da schon etwas mehr in der Materie drin hängt, das dann einfach behebt und sagt, oh, guck mal, habe ich was verstellt, oder oh, guck mal, da ist das und das passiert. Und wenn ihr dann keine Ahnung habt, dann sitzt ihr wirklich mächtig in der Patsche. Deswegen, wenn ihr Spaß an der Fotografie habt, und dann ist das A und O eigentlich, dass ihr eure Kamera kennt und dass ihr wisst, zumindest grob, was passiert denn eigentlich. Und wenn ihr dann seht, okay, meine Bilder sind zum Beispiel alle total unscharf oder zu hell oder zu dunkel, dann wisst ihr natürlich ohne dieses Wissen überhaupt nicht, wie ihr da dem gegensteuern könnt. Ja, und nach dieser Einleitung bleibt mir nichts anderes übrig, als euch ganz, ganz viel Spaß zu wünschen und viel Freude bei diesem Podcast. Wir beginnen mit dem Equipment. So, jeder von uns weiß, dass Kamera und Objektive, das ist richtig, richtig teuer. Und natürlich müssen wir uns im Vorfeld so ein bisschen überlegen, wo soll die Reise denn hingehen? Das heißt, habe ich schon eine Kamera, dann habe ich jetzt natürlich eher das Problem, wie gehe ich mit der Kamera um und was mache ich da? Dann könnt ihr das Kapitel gleich überspringen. Falls ihr aber zum Beispiel vor einer Neuanschaffung steht oder euch überlegt, welches Objektiv ihr euch jetzt zulegen sollt, weil das jetzige nichts für euren Bereich ist, dann könnt ihr gerne weiterhören. Auf der anderen Seite werde ich euch jetzt hier leider nicht die ideale Antwort mit: Geh bei Budget 200 Euro in den Laden und kauf dir dies oder kauf dir bei Budget 500 Euro in den Laden und kauf dir das. Das würde ihr auch kein Fotograf, würde euch das sagen können. Einfach, das hat ganz viele Gründe. Erstmal ist der Markt voll mit Kameras und Objektiven. Die würden gefühlt jeden Tag mehr. Jetzt kommt noch der Markt der spiegellosen Kameras obendrauf. Das heißt, da hat sich ja dieses ganze Angebot quasi fast verdoppelt, um das jetzt mal krass auszudrücken. Also es ist natürlich ein wahnsinniger Teil noch mit auf diesen Markt dazugekommen. Und kein Fotograf dieser Welt, vielleicht gibt es einen, aber also kein gängiger Fotograf, der mir jetzt bekannt wäre, hat mit all diesen Kameras Berührung gehabt oder kann euch auf jedem Preissegment irgendwie eine Kamera empfehlen, zu jedem Wunschzweck, den ihr habt und zu jedem Budget. Die meisten Fotografen werden, so wie ich, ihre Kameras haben, die sie im Laufe ihrer Karriere genutzt haben. Und natürlich könnte ich euch jetzt sagen, ich habe angefangen mit dem ersten Profimodell, das war die Nikon D3 und mit der war ich super zufrieden und schau doch mal, ob du die bei eBay Kleinanzeigen für kleines Geld geschossen bekommst. Das ist natürlich ein richtiges Profimodell und das wird man wahrscheinlich, das weiß ich so aus meinem Weiterverkaufsproblemen kenne ich das, wird man nicht mehr viel dafür bezahlen müssen. Und ich kann natürlich dann auch sagen, achte auf dies und das und dann kannst du da lange Freude mit haben. Aber da fängt es ja dann halt schon an. Der eine sagt dann, ich möchte aber lieber Sony oder der nächste sagt, ich möchte aber lieber eine Canon-Kamera, weil das kenne ich von Freund XY. So, und dann stehe ich halt schon ziemlich doof da und viele anderen Fotografen auch und ich kenne diese Kameras einfach nicht. Zumal ich keine Fachzeitschriften jede Woche lese und euch sagen kann, okay, die Kamera ist jetzt perfekt im Einklang und in Harmonie mit diesem Objektiv. Und da könnt ihr euch eigentlich nur selber belesen und vor allen Dingen im Internet alles durchsuchen, was euch so in die Quere kommt. Ich gebe daher immer die Empfehlung, also ich erkläre, warum ich da keine große Hilfe bin und empfehle immer zu überlegen, wie hoch ist mein Budget, was kann ich ausgeben. Und da muss man sich klar überlegen, hat man zwei verschiedene Möglichkeiten. Man kann sagen, ich kaufe auf dem Gebrauchtmarkt, was auch klar immer von mir eine Empfehlung ist, weil ihr die Möglichkeit habt, zum Beispiel ein 5 bis 10 Jahre altes Objektiv zu kaufen, was mal 2000 Euro gekostet habt. Und wenn ihr Glück habt, bezahlt ihr nur noch 200 bis 400 Euro dafür und habt ein super, super tolles Objektiv. Und das ist natürlich viel besser, als wenn ihr in den Laden geht und für diese 200 bis 400 Euro ein ganz neues Objektiv kauft. So, da habt ihr natürlich was Neues und habt eine Garantie drauf und so weiter und so fort. Und natürlich kann man mit gebrauchten Sachen auf die Nase fallen. Muss man mit Sicherheit ein bisschen Glück haben. Ich kann nur sagen, dass ich Objektive habe. Das ist vollkommen egal. Also ich bin gar kein Markenverfechter. Also da wird Nikon genauso sein wie Canon und andere Marken sind da genauso gut. Also da müsst ihr jetzt einfach, wenn ich Nikon sage, so ein bisschen drüber weghören, weil das ist total egal. Meine Objektive, die ich genutzt habe, die haben jahrelang perfekt ihren Dienst verrichtet. Natürlich war da mal wegen verschiedenen, zum Beispiel hatte ich mal einen Sandschaden an meinem 70-200 Millimeter Objektiv und ich hatte auch mal, war auch mal der VR kaputt, aber das sind Sachen, bei mir arbeiten die Sachen natürlich auch viel, viel krasser, also das Ding hatte bestimmt weit über 1 Million Auslösungen. Und da darf sowas auch mal passieren. So. Was ich jetzt sagen will, die Dinger sind eigentlich unkaputtbar und man kann die sehr, sehr gut gebraucht kaufen. Und wenn ihr nicht vorher jemanden hattet, der das Ding irgendwie 30 Mal hat fallen lassen, solltet ihr auch eigentlich keine Probleme damit haben. Wenn ihr jetzt hingeht und sagt, ich traue mich das und ich möchte lieber was Hochwertiges für mein Budget kaufen, was aber dafür gebraucht ist, kann ich euch nur den Tipp geben, achtet bei den Kameras auf die Auslösungsanzahl, also das kann man auslesen, dann wisst ihr quasi, was hat die Kamera auf dem Buckel. So, das ist so eine Sache, das wissen viele nicht, die das am Anfang kaufen, mit dem einfachen Hintergrund, also auch das wissen viele nicht. Wenn ihr euch eine Kamera kauft, oder jede Kamera ist mit so einer, man sagt immer so, die ist auf so eine bestimmte Auslösungsanzahl geeicht. Dann sagt man zum Beispiel, das Kameramodell XYZ ist geeicht auf 200.000 Auslösungen. So, dann sagt der Hersteller also quasi, diese 200.000 Auslösungen schafft dieser Spiegel, diese Spiegelmechanik. Also das sind so Erfahrungswerte und darüber hinaus kann das halt sein, das kann natürlich auch mal darunter passieren, aber darüber hinaus kann das passieren, dass sich diese Mechanik quasi kaputt geht und die neu zu erneuern, das ist so ähnlich wie der Motor an einem Auto, ist halt sehr, sehr kostspielig so und deswegen ist das halt total blöd, wenn ihr jetzt eine Kamera kauft in dem Modell, die jetzt vielleicht schon 250.000 Auslösungen hat. Also toi, 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 ich muss jetzt mal ganz fest klopfen. Mir ist das noch nie passiert. Ich habe die Kameras meistens auch über diese Auslöseanzahlen genutzt. Ich habe sogar eine, die hat, glaube ich, das Dreifache von dieser Auslösezahl, die so ein bisschen vorgegeben wurde, überschritten. Und ich hatte da keinerlei Probleme. Aber natürlich kann das trotzdem passieren. So, das ist halt das, was ich sage. Guckt euch das so ein bisschen an. Ihr habt manchmal Glück. Viele Leute kaufen sich sowas, also die Hobbyfotografen, die hüten das wirklich wie ihren Augapfel. Bei Fotografen ist es immer so, da müssen die schon einiges mitmachen, ne? Das ist so ein Gebrauchsgegenstand. Das ist bei einem Hobbyfotografen in der Regel nicht der Fall. Da wird das wirklich, die Ausrüstung wird, also ich kenne das von meinem Schwiegervater, da wird die Ausrüstung wirklich, die wird aus dem Rucksack geholt. Da wird alles erstmal, alle Deckelchen abgemattet, wird alles gesäubert. Genau das Gleiche, wenn die halt 5 Fotos gemacht haben, wird das alles wieder feinst verpackt. Und beim Fotografen fliegen die halt einfach irgendwo rum. Da ist in der Regel oft gar kein Deckel drauf. Und dann sind die Sachen natürlich auch nicht mehr so sauber und gepflegt. Also meine Objektive haben fast alle irgendwie einen Kratzer und sehen jetzt auch nie so wirklich sauber aus. Dafür sind das für mich Gebrauchsgegenstände. Aber manchmal habt ihr Glück und ihr bekommt wirklich für kleines Geld eine super gut erhalten und sehr gepflegte Kamera unter ein Objektiv. Ihr müsst dann, wie gesagt, bei der Kamera ein bisschen auf die Auslösung achten. Dann seht ihr schnell, hat so eine Kamera zum Beispiel nur 10, 20, 30.000 Auslösungen, dann ist die wie neu. Und wenn ihr seht, okay, die hat keine Sachen, ihr könnt die Kameras auch jederzeit zur Reinigung und Wartung bringen. Ich mache das zum Beispiel so, wenn ich meine Kameras verkaufe, dann bringe ich die vorher zur Inspektion und Wartung. Dann habe ich auch immer von diesem Service Point oder von dem Geschäft so ein richtiges, so eine richtige Rechnung, wo das dann noch alles drinsteht, dass es einwandfrei funktioniert. Und das könnt ihr natürlich ab einer gewissen Preisklasse dann auch erbitten und fragen, ob derjenige das vielleicht machen würde. Oder ihr macht es selber direkt und habt vielleicht dann am Anfang auch noch die Möglichkeit umzutauschen. Oder ihr wisst dann zumindest, ihr habt ein Top-Gerät. Ich würde es zumindest mal reinigen lassen, weil dann ist der Sensor auch wieder schön sauber. Ne? Es gibt ja immer so Flecken, die dann auf dem Sensor sind, die ihr dann auch auf euren Fotos mit rumtragt. Also das ist so eine Sache, das würde ich wahrscheinlich am Anfang auf jeden Fall mal machen. Das kostet jetzt auch nicht die Welt. Also eine Inspektion schon, aber so eine Reinigung oder so kann man immer mal machen lassen. Ja, und bei den Objektiven würde ich natürlich darauf achten, wie sieht das aus, dass das kein, also wenn die Dinger runterfallen, dann haben die echt eine Macke, also dann haben die wirklich, das seht ihr am Gehäuse und wenn das einen großen Schaden von außen hat, da würde ich die Finger davon lassen. Da kann natürlich schon sehr, sehr viel kaputt sein. Ihr müsst euch die Gläser anschauen, dass da keine Kratzer drauf sind. Das ist ganz wichtig. Und wenn das für euch top in Schuss ist und super aussieht, ja, dann würde ich mich auch trauen. Also ich habe mir auch letztes Jahr noch ein Objektiv gebraucht gekauft. Das habe ich dann aber über Calumet gekauft. Das ist auch für euch eine Möglichkeit. Die Objektive sind natürlich dann deutlich teurer, als wenn ihr die ja zum Beispiel bei eBay oder eBay Kleinanzeigen von Privatleuten kauft. Weil diese Firmen, wo ihr gebrauchtes Equipment kaufen könnt, da gibt es einige von inzwischen. Die sind schon, die haben stolzen Preis, also nicht, dass sie das Equipment das nicht verdient hat, aber die Leute haben das wirklich fachmännisch geprüft und gewartet. Das ist das, wovon ich auch gesprochen habe. Und die geben euch dann teilweise wirklich Brief und Siegel drauf, dass das Gerät einwandfrei funktioniert. Und das kostet eben natürlich einen Aufpreis. Und ihr habt teilweise sogar noch eine kleine Garantie wieder mit drauf, ne, wie beim Gebrauchtwagen. Da müsst ihr euch einfach erkundigen. Nur die Geräte, also die kriegt ihr dann nicht mal eben so, wenn ihr Glück habt, für einen Apfel und ein Ei, wie das bei Privatleuten inzwischen manchmal so ist. Sondern da müsst ihr schon ein bisschen mehr Geld bezahlen. Ja, und wenn ihr sagt, also Gebrauch kommt für mich überhaupt nicht in Frage, das ist für mich überhaupt keine Option, dann würde ich in ein gutes Fachgeschäft gehen. Und da gibt es teilweise je nach Geschäft auch die Möglichkeit, das Equipment einfach mal zu testen. Das finde ich auch im Hinblick auf ein Objektiv super. Also es gibt ja schon zum Beispiel schon mal, wenn ihr euch nicht sicher seid, taugt das wirklich was? Gerade wenn ihr jetzt vielleicht mal so einen ganz neuen Bereich gucken wollt, dann ist das nicht verkehrt, das mal geübt zu haben oder euch das einfach mal anzuschauen, was zum Beispiel jetzt, sonst immer schwer erklärt, ihr wollt mal mehr in den Landschaftsbereich und ihr wollt vielleicht mal so eine ganz kleine Brennweite ausprobieren. Und da muss man ja mal vielleicht so ein bisschen Übung für haben oder generell habt ihr bisher mal nur Zoom-Objektive gehabt und ihr wollt mal mit einer Festbrennweite arbeiten und einfach mal, ja, das kann man ja schnell in einer halben Stunde, Stunde mal so ein bisschen rausgrooven, ob man damit klarkommt. Oder ihr habt zum Beispiel mal einen Zoom, also ein Teleobjektiv mit so einem wahnsinnigen Zoom-Bereich und wollt das mal testen und gucken, wie ihr damit klarkommt. Und wenn ihr da ein gutes Fachgeschäft habt, dann ist es auch schon mal so, dass ihr sowas leihen dürft. Das kostet natürlich manchmal ein paar Mark. Ich glaube, Sigma hat den Service auch mal gehabt. Ich weiß nicht, ob die das immer noch anbieten. Da kann man sich die Objektive sogar zuschicken lassen. Für einen bestimmten Betrag, je teurer die Objektive sind, natürlich desto teurer die Leihgebühr. Aber manchmal, also gerade wenn ihr jetzt sagt, boah, ich möchte mein ganzes Weihnachtsgeld vielleicht mal irgendwie 500 oder 1000 Euro in ein Objektiv stecken, bevor ihr unglücklich seid, macht das manchmal tatsächlich Sinn. Ich gebe euch irgendwann mal die Story von meinem 300 mm, also ganze Odyssee um meine 300 mm zum Besten. Das würde jetzt hier auch ein bisschen den Rahmen sprengen. Also kurz gesagt, ich habe auch schon Objektive gehabt, mit denen ich richtig Ärger hatte, mit denen ich einfach nie so richtig klar kam. Und es gibt auch Objektive, die ich gebraucht gekauft habe oder überhaupt Objektive, die ich für viel Geld gekauft habe, weil ich gedacht habe, das müsste funktionieren. Und ganz ehrlich, hätte ich die vorher getestet, wäre mir das nicht passiert. So habe ich sie jetzt 3-4 Mal zum Shooting mitgenommen. Und ich bin wirklich am Überlegen, ob ich sie wieder verkaufe, weil ich damit total unglücklich bin. Und da hätte mich auch dieses Testen einfach vor schützen können. Und es wäre wirklich, ja, wäre ziemlich schlau gewesen. Deswegen gebe ich euch den Tipp jetzt hier mit. Und das muss man überlegen, ob das, ne, macht natürlich jetzt nicht Sinn, wenn ihr euch vielleicht für 100 Euro ein gebrauchtes Objektiv kauft. Ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht, ob man in dem Bereich überhaupt irgendwas findet, aber mit Sicherheit ein kleines, älteres. Also wenn ihr jetzt für einen ganz kleinen Preis sprechen, dann macht das natürlich keinen Sinn. Aber wenn ihr ein teureres kauft, bevor ihr euch nachher ärgert, macht das tatsächlich schon viel Sinn. Ansonsten ist der Austausch mit Fotografen. Es gibt Gott sei Dank so viele tolle Fotografen. Also ich rede jetzt nicht von denen, die selbstständig sind und wahrscheinlich gar keine Zeit haben, euch da großartig weiterzuhelfen. Aber es gibt ein so reiches Angebot für jeden Fotografen, egal ob ihr Tiere fotografiert oder im Aktbereich unterwegs seid oder gerne Kinder fotografiert. Total egal. Es gibt Foren ohne Ende, es gibt Gruppen ohne Ende in den sozialen Netzwerken. Es ist so leicht geworden, Gleichgesinnte zu finden. Ihr könnt überall eigentlich tolle Workshops buchen und euch belesen zu allen Themen. Es gibt auch wirklich viel Fachliteratur. Ich finde, das ist leider immer noch, kommt immer noch viel zu kurz, dass die Leute wirklich lesen. Also ich tue mich auch schwer, mit so Theorie zu lernen, aber es gibt eigentlich alles, was ihr sucht. schon in 1000 Büchern und in 1000, falls ihr lieber Videos guckt, in 1000 auch kostenlosen YouTube-Videos von irgendwelchen Leuten erklärt. Und ihr könnt so, so viel finden, wenn ihr wollt und euch da belesen. Und wenn ihr sagt, das ist mir alles nichts für mich, das ist mir alles viel zu kompliziert, dann sucht nach solchen Foren und Gruppen und stellt eure Fragen da und sagt, ich habe das und das und was könnt ihr mir empfehlen? Oder sprecht da mit Leuten, die vielleicht ein Equipment im ähnlichen Bereich haben. Manchmal kann man sich auch einfach mal treffen oder mal zusammen fotografieren. Und ihr habt einfach so viele Möglichkeiten. Ihr braucht gar nichts anderes mehr. Ihr müsst da nur ein bisschen, ich sag mal, den Hintern hochkriegen und euch erkundigen, weil in der Fotografie ist es halt generell wie so ein roter Faden, zieht sich das durch. Man learning by doing und man muss einfach manchmal ins kalte Wasser springen und so kalt ist das je nach Bereich gar nicht. Ich sag mal, man muss halt den Hintern hochkriegen. Und man kann sich da nicht alles vorkauen lassen und immer jemanden haben, der einen an die Hand nimmt und das alles macht, sondern manchmal muss man sich einfach kümmern. Und in dem Feld ist das genauso. Ihr müsst euch halt nur über grundlegende Themen einig sein. Und den Rest könnt ihr wirklich ganz einfach euch zusammenpuzzeln mit solchen Sachen, wie ich sie euch gerade genannt habe. Ja, und wir alle kennen ja den Spruch, deine Kamera macht aber schöne Fotos. Das ist halt, würde ich jetzt auch lügen. Ich habe immer mal wieder so kleinere Kameras, wie ich auch früher mal mit angefangen habe, in Hand bei meinen Coachings und denke jedes Mal, alter Falter, das ist aber echt, meine Güte. Das ist einfach auch für mich inzwischen so schwer geworden. Dann, ich sage gerne immer so, gib mal her, ich mache jetzt mal hier den Hund über die Wiese und wir haben gerade Sonne und das muss jetzt mal alles funktionieren, auch mit einer kleinen Kamera und einem kleinen Objektiv. Und natürlich komme ich da auch manchmal an meine Grenzen. Dann merke ich, okay, das ist dann vielleicht ein total schlechtes und langsames Objektiv und der Autofokus von der Kamera ist nicht, taugt nicht wirklich. Und bis ich mir das dann alles eingestellt habe, da vergeht schon mal eine halbe Stunde. Und wenn ich dann die ersten Fotos versuche zu machen, dann merke ich schon, okay, das ist einfach, ne, ein riesen, riesen Unterschied. Und ich würde da auch lügen. Man kann natürlich jetzt sagen, das sagt man ja auch so gängig, jeder Fotograf, der fotografieren kann, kann mit jeder Kamera schöne Bilder machen. Also will ich jetzt auch nicht so komplett abstreiten, aber irgendwie doch. Also, ihr wisst, was ich sagen will. Also natürlich kann ein Fotograf, der das, weiß nicht, schon gefühlt sein halbes Leben macht und total gut ist in dem, was er tut, auch mit einer kleinen Kamera, mit ein bisschen, wenn er sich ein bisschen eingegroovt hat, Bilder machen. Oder es gibt jemanden, der startet mit einer kleinen Kamera und gibt die einfach nie aus der Hand, weil er sagt, die kann alles, was ich brauche und was ich will. Das gibt es natürlich, ne? Also ein guter Fotograf, der kann auch mit fast allen Kameras tolle Bilder machen. Aber ich würde euch anlügen, wenn ich sagen würde, da ist kein Unterschied. Das ist doch logisch, dass eine Kamera, die 400 Euro kostet, ganz anders funktioniert und dass man da Abstriche machen muss zu einer Kamera, die 4.000 Euro kostet. Keiner von uns würde sich ja eine 4.000 Euro Kamera kaufen, wenn man sich da nicht trilliardenfach verbessern würde. So. Das heißt, das sind so viele Dinge, die euch jetzt vielleicht nicht sagen, aber das Rauschverhalten ist besser, die Schnelligkeit ist besser, also gerade der Autofokus, das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Hund in Bewegung fotografiert, wir kommen da gleich noch zu, die Kamera versucht ja dann, muss ja nachfokussieren, wenn der Hund auf euch zugelaufen kommt und scharf stellen, bevor ihr das Foto macht. Und die Schnelligkeit, diese ganze Mechanik dahinter, das ist natürlich, je teurer die Kamera ist, desto besser ist dieser Prozessor da drin. Und das wird natürlich immer besser. Also die Kameras, die vor ein paar Jahren 400 Euro gekostet haben, die würde wahrscheinlich, ist ein Riesenunterschied zu den Kameras heute, die 400 Euro kosten. Und ihr habt natürlich, wie ich ja schon gesagt habe, immer die Möglichkeit, auch euch was Gebrauchtes zu holen. Und dann habt ihr halt eine Kamera, die vor 10 Jahren mal 4.000 Euro gekostet hat, die kriegt ihr jetzt für kleines Geld und dann profitiert ihr natürlich von diesen ganzen Sachen. Und eure Kamera kann das, gerade im Bereich Schnelligkeit und Lichtverhalten, also mit Rauschverhalten und so weiter. Oder Objektive sind entsprechend lichtstark, auch da kommen wir gleich noch zu. Ich möchte euch jetzt hier nicht verwirren mit irgendwelchen Fachbegriffen. Aber das ist einfach ein Unterschied. Und natürlich tut man sich damit viel, viel leichter. Genauso rum muss man aber auch sagen, dass, wenn man jetzt mal den Spruch sagt, deine Kamera macht aber schöne Bilder. Ja, natürlich, meine Kamera macht super, super schöne Bilder. Und ich kenne auch das Gefühl von vor ein paar Jahren, wo ich bei anderen Fotografen, als ich das noch nicht gemacht habe, auf die Kamera geguckt habe und gedacht habe, so wow, das ist einfach dieses Bouquet, diese Unschärfe im Hintergrund, wenn man so ein Porträt sieht. Also das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Da gewöhnt man sich nur einfach mit der Zeit dran. Und dann ist das für einen Fotografen oder für jemand, der gerne fotografiert, natürlich irgendwann ganz normal. So, nichtsdestotrotz, wenn jemand ein richtig, richtig gutes Auge hat, dann kann er auch mit fast allen Kameras ein gutes Foto machen. Das liegt natürlich nicht an der Kamera in dem Sinne. Genauso kann ich jemandem, der gar kein gutes Auge hat oder der kein Gefühl für ein schönes Motiv hat, dem kann ich die tollste Kamera in die Hand drücken und es wird immer wieder an diesen Sachen scheitern. Und das merke ich auch bei den Coachings, dass man dann teilweise sagt, okay, die Bilder, man kann da im technischen Teil noch viel verbessern, aber so das Auge, dass zum Beispiel der Bildausschnitt immer komisch aussieht oder das Tier irgendwie immer komisch angeschnitten ist. Man hat ja manchmal so ein Gefühl dafür und man kann natürlich auch so ein paar Regeln geben, wie das vielleicht ein bisschen schöner aussieht. Aber jemand, der das vielleicht anders schöner findet, der wird die immer wieder so aufnehmen. Und ich sag mal, wenn das so ein bisschen aus der Rolle fällt, vieles ist ja auch Kunst, ne, und Stil des Fotografen, dann kann man da wahrscheinlich predigen, was man will und eine Kamera geben, die wie man will. Manchmal fehlt einfach dieses Auge. Und ohne, dass ich das böse meine, ich habe mit Sicherheit auch nicht das absolut kreativste Auge. Aber es gibt auch Leute, denen das wird immer schwierig sein. Und da fehlt vielleicht auch immer dieses gewisse Etwas, um dann solche Bilder zu machen. Und da wäre es auch total egal, mit welcher Kamera fotografiert wird. So, das war meine kleine Vorrede dazu, dass Equipment halt eben auf der einen Seite schon entscheidend ist und auf der anderen Seite auch nicht alles retten kann. Ihr müsst euch jetzt aber trotzdem, egal was ihr macht, ob ihr sagt, ihr kauft gebraucht oder ihr kauft neu, müsst ihr euch im Vorfeld ein paar Gedanken machen. Weil gerade wenn ihr jetzt in ein Forum schreibt oder in ein Fachgeschäft geht oder so, müsst ihr euch ja vorher ein paar Gedanken machen. Das heißt, ihr müsst euch generell schon mal entscheiden, kaufe ich mir heutzutage noch eine Spiegelreflexkamera, also die DSLR, oder eine spiegellose Kamera, die DSLM. So, bin ich auch ganz ehrlich. Ich habe gehofft, dass das nie kommt, dass diese spiegellose Kamera einfach nie kommt. Und ich weiß, dass es vielen Kollegen genauso ging. Am Anfang hat man das einfach ignoriert und ausgesessen und hat gedacht, lass die Spinner mal, die sich die jetzt kaufen, das wird sowieso nichts. Das kommt nicht, auf keinen Fall. Und bei mir war das dann das Buch. Also ich habe dann ja 2021 das Buch geschrieben, das kam dann zum Jahresende raus. Und da haben wir uns lange überlegt, müsste man da jetzt nicht eigentlich auch mal ein Kapitel reinschreiben, Vergleich, Spiegelreflex und spiegellose Kamera. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, müssen wir machen. Gut, ist natürlich super, wenn die Autorin überhaupt gar keine Ahnung von spiegellosen Kameras hat. Also war Nikon dann damals so freundlich und hat mir ein Modell zugeschickt, hat mir zum Testen eine spiegellose Kamera zur Verfügung gestellt für dieses Buch und auch direkt das Objektiv. Und dann habe ich... Ja, dann habe ich selber natürlich gegoogelt und ausprobiert und YouTube-Videos geguckt, weil ich natürlich auch wissen wollte, was ist denn das jetzt eigentlich? Und tatsächlich habe ich, als ich dieses Buch dann geschrieben habe, dieses kleine Kapitel, relativ schnell habe ich dann so eine Pro- und Kontraliste auch rausgefiltert und musste dann super schnell erkennen, du brauchst eine spiegellose Kamera. Da führt kein Weg dran vorbei, weil die Vorteile liegen einfach so deutlich auf der Hand, dass du nicht auf lange Zeit sagen kannst, ich ruhe mich auf dem aus, was ich habe und was ich kann. Der Markt wird sich definitiv verschieben. Das heißt, jetzt ist es ja noch mal viel deutlicher. Jetzt sind wir noch mal 3 Jahre weiter oder gute 2 Jahre weiter. Und jetzt ist einfach ganz klar, der Markt der digitalen Spiegelreflexkamera, ich denke, der ist tot. Also da wird nicht mehr viel kommen. Da wird sich jetzt nicht mehr so viel tun. Und die Weiterentwicklung, die es gibt und worein investiert wird, seitens dieser großen Kamerahersteller, das wird wahrscheinlich eher in den neuen Bereich fließen und nicht mehr in die alte Technik. Also muss man sich wohl eingestehen, dass es fast sinnvoller ist. Man bekommt natürlich jetzt sehr günstig an das alte Equipment, weil viele auch umgestiegen sind. wie ich das auch gemacht habe. Aber nichtsdestotrotz muss man sich halt überlegen, ob das wirklich Sinn macht oder ob man sagt, also weiß ich nicht, das sinkende Schiff möchte ich jetzt eigentlich nicht so bezeichnen. Aber die Vorteile liegen einfach auf der Hand. Ich werde auch nochmal getrennt einen Podcast zu aufnehmen, einen kurzen, wo nochmal knackig vielleicht, wenn ich das schaffe, einen knackigen Podcast aufzunehmen. Dass man nochmal so grob die Vor- und Nachteile oder die das so Pro- und Kontraliste hat, wo die Vor- und Nachteile der beiden Typen liegen. Und da muss man sich einfach ganz klar die Frage stellen, ob das Sinn macht oder ob man vielleicht lieber auf diese neue Technik setzt. Ja, dann müsst ihr euch noch überlegen, wollt ihr eine Vollformatkamera oder reicht eine Kamera mit einem kleinen Sensor? Auch das ist ein etwas komplexeres Thema, was jetzt hier den Rahmen sprengen würde. Da könnt ihr euch einfach, das könnt ihr einfach mal googeln, mal raussuchen. Das kann ich jetzt nicht alles so mal eben ad hoc hier erklären. So kann man aber sagen, dass ihr wahrscheinlich, also Vollformatkamera wird eher so im Profibereich eingesetzt. Wenn da würdet ihr mit in Berührung kommen, wenn ihr euch jetzt halt vielleicht eine bessere Kamera kauft oder falls ihr auf dem Gebrauchtmarkt sucht. Die Kameras werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht im kleinen Budgetbereich neu im Fotoladen entdecken. Danach kommt natürlich direkt auch die Frage so ein bisschen, welche Marke möchtet ihr da ansteuern bei eurem Kamerakauf? Also muss man sich natürlich auch ein bisschen Gedanken zu machen. Ich kann da nicht viel zu sagen als das, was ich eben schon erwähnt habe. Für mich gibt es da nicht die eine und ich nur weil ich mit Nikon fotografiere, würde ich niemals sagen, ihr müsst auf jeden Fall euch eine Nikon kaufen, weil ich denke, natürlich gibt es da hier Vorteile, da Nachteile. Die werden aber alle sich so ein bisschen ausgleichen und auch da würde ich einfach so ein bisschen guckt euch mal alles an. Im Laden, lasst euch mal vieles zeigen, sprecht vielleicht mit gutem Fachpersonal oder geht in die Foren und lasst euch da einfach mal ein bisschen paar Meinungen zu erzählen. Und hört nie auf die Leute, die sagen, du kannst nur das und das kaufen. Das ist meistens, das stimmt meistens nicht. Also die sind alle so gut inzwischen und ich glaube, das sind so einzelne Nuancen, die dafür entscheiden werden. Ich kenne auch alleine im Tierfotografiebereich kenne ich Fotografen, die mit allen Modellen arbeiten. Und da gibt es, glaube ich, klar, kann ich da gar nicht sagen, dass der eine irgendwie andere Bilder macht oder bessere Bilder macht oder irgendjemand immer sagt, alle, die mit Kamera XY schreiben, jetzt Probleme haben mit Schärfe oder sonst irgendwas. Also die tun sich da alle nichts. Ja, dann ist die Frage, ne, braucht ihr zum Beispiel ein Zoom-Objektiv oder eine Festbrennweite? Das ist halt auch so eine Sache. Das kommt jetzt vielleicht wirklich ein bisschen darauf an, was für einen Bereich ihr überhaupt fotografieren wollt. Da muss man sich dann einfach ein paar Gedanken zu machen. Da empfehle ich euch einfach immer nur ganz klar, kauft bitte keine eierlegende Wollmilchsau. Da kommen wir aber gleich noch zu und ja, dann ist die Frage, ne, kaufe ich mir jetzt, auch kommt ja auch ganz oft, ich habe eine einfache Kamera und ein einfaches Objektiv, möchte mir jetzt weiter da reinschnuppern, kaufe ich mir denn jetzt erstmal einen neuen Body oder kaufe ich mir ein neues Objektiv? Auch so eine schwierige Frage, muss man auch immer so ein bisschen abwägen, in welche Richtung geht's und verbessere ich mich jetzt zum Beispiel überhaupt mit meinen Bildern, wenn ich mir jetzt ein neues Objektiv kaufe, aber die Kamera, die alte bleibt. Ne? Da muss man einfach dann auch immer so ein bisschen recherchieren und gucken, in welche Richtung man dann am besten geht. Ja, die nächste Frage, die sich stellt natürlich, kaufe ich mein Objektiv von dem Kamerahersteller oder nehme ich einen Fremdanbieter wie zum Beispiel Sigma oder Tamron? Da gibt es ja auch inzwischen einiges, was wir da im Angebot haben. Da würde ich immer sagen, auf der einen Seite, ja, also klar, Kamerahersteller, das passt, ne? Das greift Hand in Hand, das ist perfekt aufeinander abgestimmt, da wird es nicht viel geben, was dazwischen kommt, aber auch bei den anderen Objektivherstellern hat sich unglaublich viel getan. Die sind immer besser geworden. Und ich weiß noch, dass es eine ganze Zeit lang, da gab es dann bei Sigma zum Beispiel auf einmal diese Art-Serie und da haben alle ihre Originalobjektive in die Tonne getreten, haben sich auf diese Art-Serie gestürzt. Die einzigartige Qualität dieser Festbrennweiten, das war einfach, also das ist auch heute noch aus meiner Sicht absolut unterirdisch, was die da geleistet haben. Und jetzt hat natürlich wieder die spiegellose Kamera natürlich jetzt den Markt wieder umgeworfen. Da gibt es jetzt wieder, wahrscheinlich ist da jetzt wieder Spitzenreiter der Kamerahersteller, aber auch das bleibt abzuwarten. Da habe ich jetzt auch tatsächlich keinerlei Fachliteratur zu gelesen und auch nicht viel, was meine Kollegen da bisher zu sagen. Ich will nur sagen, also das könnt ihr nicht generell ablehnen. Wenn ihr da ein super Schnäppchen macht, Die Frage ist halt immer, sind das Unterschiede, die hauptsächlich im Profi sieht? Ist man damit genauso glücklich oder habt ihr sogar das Problem, dass die einfach nicht so harmonieren, Kamera und also der Body und der Fremdhersteller? Das ist mit Sicherheit auch Kamera zu Kamera unterschiedlich und dann auch wieder eine Frage, in welchem Bereich fotografiert ihr und was ist das genau für ein Objektiv? Ja, wie ihr seht, es gibt leider keine pauschale Antwort zu diesen ganzen Themen. Ich würde sie euch wirklich gerne geben, aber es sind so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Deswegen habe ich mir jetzt auch die Zeit genommen, auch wenn es eure Zeit ist, die das kostet, das mal einfach erklärungsweise aufzuführen, dass man mal Verständnis dafür bekommt, warum man nicht als Fotograf sagen kann, kauf dir Kamera XY, sondern dass es einfach unglaublich viele Faktoren gibt, die da mit reinspielen, da eine Antwort drauf zu geben. Und ja, die nächste Frage wäre jetzt auch immer so ein bisschen, wenn ich jetzt eine Ausrüstung empfehle, muss man sich natürlich im Vorfeld ein bisschen Gedanken machen, was will ich denn überhaupt fotografieren damit? Also zum Beispiel, fotografierst du überwiegend in Innenräumen und hast sehr schlechte Lichtverhältnisse? Zum Beispiel die eigenen Katzen zu Hause fotografieren im vielleicht etwas dunkleren Wohnzimmer oder ihr möchtet Reitbilder haben in einer dunklen Reithalle. Also ihr wollt jetzt hobbymäßig irgendwie gerne Turniere fotografieren oder bei euch am Reitstall oder was auch immer, dann sollte die Kamera natürlich möglichst gutes Rauschverhalten haben, also gut mit hohen ISO-Werten klarkommen. Da sind wir dann auch schon wieder etwas im höherpreisigen Segment und dann bietet sich vielleicht da auch eher eine gebrauchte Kamera an. Oder ist das Hauptaugenmerk, was ihr fotografieren wollt, liegt auf Bewegungsbildern von Tieren. Egal, ob ihr jetzt im Reitturnier oder auf dem Hundeplatz oder wie auch immer, dass da so ein bisschen euer Fokus hingeht, dann braucht ihr einen definitiv einen schnellen und guten Autofokus und vielleicht auch eine schnellere Serienbildrate. Da hat sich natürlich auch inzwischen viel getan. Also selbst eine langsame Kamera in Anführungszeichen macht heute, weiß ich nicht, wie viele Fotos in der Sekunde. Also von daher, ne, aber trotzdem kommt es natürlich auch da ein bisschen drauf an, dass ihr eben einfach einen schnellen Autofokus habt und eine Kamera, die vielleicht eine gute Serienbildrate hat. Zuletzt entscheidet natürlich das, was ihr fotografieren wollt, also euer Motiv so ein bisschen auch über eure Ausrüstung. Das heißt, es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ihr jetzt rausgeht und ihr sagt, ihr wollt Landschaftsbilder machen oder ob ihr sagt, ihr wollt Porträtaufnahmen machen oder weiß der Geier. Mein Mann hat zum Beispiel eine ganze Zeit lang total Gefallen dran gefunden, bei uns am Teich auf der Terrasse zu liegen und hat dann Makrofotografie total gefrönt und hat dann wahnsinnig geile Fotos von Libellen und weiß der Geier, was da für Zeug da bei unserem Teich rumgefleucht ist, gemacht. Und die hat natürlich ein ganz anderes Equipment gebraucht als das, was ich jetzt hier hatte. Also der konnte sich aus meinem Fundus nicht bedienen. Der musste sich dann komplett neue Sachen anschaffen. Und weil er dann noch irgendwelche kleinen Schablonen und Stative und Lichtkarten, ach, weiß ja geil, was er da alles hatte. Also da braucht man dann einfach wieder ganz anderes Equipment. Und deswegen kommt es natürlich in erster Linie darauf an, was wollt ihr damit fotografieren. So, das heißt, wir haben jetzt mal so grob über das gesprochen, welche Fragen ihr für euch beantworten müsst. Und ich habe euch vorweg schon erzählt, wie ihr das lösen könnt oder meine Meinung dazu zum Thema gebraucht oder neu und so weiter. Dann wollte ich euch aber unbedingt noch einen kleinen Hinweis zum Thema Objektivkauf geben, beziehungsweise zwei kleine. Und zwar einmal das Thema Kit-Objektiv. Ihr habt ja oft die Gelegenheit, wenn ihr eine neue Kamera kauft, dass ihr die schon in so einem Paket mit so einem sogenannten Kit-Objektiv kauft. Und da muss man wirklich genau gucken, ob das Sinn macht. Weil manchmal handelt es sich bei diesen Kit-Objektiven eben um so totale Allrounder, eierlegende Wollmilchsau. Und die haben extrem hohen Brennweiten, extrem hohes Brennweitenspektrum, das sie da ihr eigen nennen. Und die sind dann aber weder lichtstark noch irgendwie hinsichtlich Bildqualität und Schärfe mega toll. Das heißt, da müsst ihr wirklich gucken, was kostet das einzeln, also was kostet der Body einzeln, was spare ich, wenn ich das mit Objektiv weglasse. Und ihr habt da halt oft, wie ich schon sagte, also zum Beispiel gibt es von Canon ein Kit-Objektiv, das ist irgendwie so ein 18 bis 135 mm, also deckt wirklich einen großen Brennweitenradius ab. Und das liegt, ja, ich glaube, irgendwie bei 200, 300 Euro sogar. Es gibt sogar, habe ich eben extra nochmal nachgeguckt, es gibt sogar eins mit 55 bis 250 Millimeter. Das liegt, glaube ich, sogar bei 350. Also je nachdem, wo die Objektive bei sind, macht das wirklich Sinn, dann zu sagen, nee, komm. Also für das Geld spare ich mir dann lieber diese 200 Euro und investiere in ein richtig gutes Objektiv, dann vielleicht lieber auf dem Gebrauchtmarkt. Und das ist maßgeschneidert für meine Wünsche. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel, ihr geht dann hin und kauft euch ein 70 bis 200 Millimeter gebraucht, von meinetwegen auch vom Fremdhersteller, vollkommen egal, mit einer 2,8er Lichtstärke. Habe ich natürlich auch mal gegoogelt, kriegt also auch schon so ab 200, 300 Euro aufwärts. Also die sind jetzt nicht unfassbar teuer. Also sollte man überlegen, ob das vielleicht Sinn macht. Das sind natürlich hammergeile Objektive, entschuldigt mir den Ausdruck. Aber da seid ihr natürlich dann einfach schon auch im Profibereich unterwegs und da seid ihr mit Sicherheit total happy mit. Ja, und das Zweite ist zum Thema, was ich gerade schon gesagt habe, Brennweitenspektrum, das sollte einfach nicht zu groß sein. Ich habe irgendwann mal gelesen, man sagt so als Anhaltspunkt, den kleinsten Brennweitenbereich maximal mal 3 für den höchsten höchste Brennweite des Objektivs. Dann habt ihr eigentlich einen Garant für ein gutes Objektiv. Also so habe ich das selber schon ein paar Mal gelesen. Und das seht ihr jetzt zum Beispiel anhand des Beispiels mit den 70-200, ne? Wenn ihr die 70 mal 3 nehmt, seid ihr bei 210, das heißt, ihr seid in dem Bereich noch drin. Wohingegen natürlich, wenn ihr das, was ich euch vorher als Beispiel genannt habt, das 1835, ne? Seid ihr da in dem Bereich einfach schon weit drüber. Und das noch so ein kleiner Hinweis, dass ihr da vielleicht so ein bisschen mit drauf achtet, wenn ihr euch was kauft. Und alles Weitere, wie ich es zu Anfang gesagt habe, müsst ihr ein bisschen euch fragen, aufschreiben, was will ich, was mache ich, geht ihr die Liste so ein bisschen für euch durch und dann stöbert ihr auf allen Kanälen, die ich euch so ein bisschen versucht habe, ans Herz zu legen. Ja, und der Bereich, der eigentlich 10 Minuten gehen sollte, nämlich das Thema Ausrüstung, hat jetzt sage und schreibe schon bis zu über 40 Minuten gedauert. Aber ist nicht so schlimm. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Jetzt wird es für alle interessant, für die das Thema vielleicht Ausrüstung überhaupt nichts bietet. Und alle, die sich schon im ersten Teil informativ haben beschallen lassen, müssen überlegen, ob sie sich das jetzt vielleicht hier für morgen sparen. Fangen wir zum Thema an, Grundlagen der Fotografie im Bereich Spiegelreflex bzw. auch spiegelloser Kamera. Das Ganze ist natürlich super umfangreich. Ich versuche das jetzt hier ein bisschen auf das Wesentliche zu konzentrieren, wie ich euch das ja im Vorfeld schon gesagt habe. Sinn dieses Podcasts ist es im Prinzip, euch einfach zu erklären, was für Möglichkeiten habt ihr bei euren Kameraeinstellungen und also ein bisschen die Antwort dahinter, warum habt ihr eventuell Probleme in dem einen oder anderen Bereich und wie könnt ihr das lösen und was ist auch der nächste Schritt, um ein bisschen besser mit eurer Kamera umgehen zu können. Wir fangen jetzt einfach mal an mit den Kameraeinstellungen. Das heißt, ihr habt ja oben immer so ein meistens so schönes Rädchen, wo ihr so schöne Sachen einstellen könnt. Und das Allerwichtigste sind halt die Aufnahmemodi, die ihr sich da so ein bisschen verstecken. Und das ist auch immer so ein bisschen je nach Kameratyp unterschiedlich. Aber habt ihr mit Sicherheit alle schon mal gesehen. Die kleineren Kameras haben da meistens schon so voreingestellte Modi. Dann habt ihr da so ein, zum Beispiel so ein rennendes Männchen drauf oder so ein abgebildetes Porträt oder so ein Nachtsymbol. Da erkläre ich, also wenn ihr den Podcast gehört habt, versteht ihr auch, warum das da so abgebildet ist. Und die etwas, ich glaube, die etwas höheren Bereiche der Kameras, die haben dann da nur noch so total professionell irgendwelche Buchstaben stehen, mit denen man am Anfang natürlich überhaupt nichts anfangen kann. Und das ist genau das, was ich meine mit diesen Aufnahmemodi. Und da sprechen wir jetzt drüber. Das heißt, ich erzähle euch jetzt ein bisschen, was sind das für Aufnahmemodi, also was gibt es da und was genau ist damit gemeint. Und vor allen Dingen, warum funktionieren die manchmal super und warum funktionieren die manchmal gar nicht. Weil das ist nämlich immer die Schwierigkeit und das, was ich auch in den Coachings viel behandeln muss. Und das ist halt total schwierig zu verstehen, wenn man nicht weiß, wie die Kamera arbeitet. Das heißt, Man kann sich am Anfang super durchmogeln und je nachdem, was man gerade für eine Lichtsituation hat oder für ein Motiv, dann funktioniert dieser Automatikmodus super oder auch eine Halbautomatik. Man stellt dann einfach irgendwas ein, ne, schaut mal, was passiert. Also auf gut Deutsch, ich will einen brennenden Hund fotografieren, dann stelle ich mir mal mein rennendes Mannequin ein. So, und dann funktioniert das auch mal. Dann habt ihr mal super tolle Ergebnisse und dann kommt genau das, was ich ja schon gesagt habe. Und dann kommt ihr irgendwann nach Hause und sagt, boah, ich habe das genauso gemacht wie immer, aber irgendwie ist heute alles irgendwie total schlecht gelaufen. Der Hund ist gar nicht scharf oder. So, und ich kann euch das jetzt erklären. Wir nehmen jetzt vorweg einfach mal die Erklärungen für diese ganzen Aufnahmemodi. Aber hinten ran erkläre ich euch, wie eure Kamera arbeitet und dann erkennt ihr auch sehr schnell, warum die nicht immer was taugen oder warum die nur in bestimmten Situationen taugen. Weil da, das ist ja eigentlich das Wichtige, dass ihr das einfach versteht, wie eure Kamera arbeitet. Und dann werdet ihr auch feststellen, dass ihr diese ganzen voreingestellten Modi nicht braucht, dass ihr das selber viel schneller und viel leichter selber könnt. Jetzt kommen wir aber erstmal neben diesen vordefinierten Modi, über die wir eben gesprochen haben mit Mannequin und Co., zu diesen Buchstabenkombinationen. Ihr habt also einmal eine Vollautomatik, auf die ihr eure Kamera einstellen könnt. Das ist eigentlich genau das, was es auch sagt. Ihr habt ja diese drei Komponenten, Belichtungszeit, Blende und ISO. Und natürlich auch noch den Blitz. Und als absoluter Anfänger, ne, ist der Modus natürlich auch absolut legitim. Und so könnt ihr eure Kamera einstellen, wenn ihr quasi gar nichts vorgeben wollt, sondern die alles automatisch steuert. Das ist der Sinn und Zweck dieses Automodus. Dann habt ihr das sogenannte Programm P, das ist die Programmautomatik. Und in dem Modus werden sowohl Blende als auch Belichtungszeit automatisch eingestellt. So, und du kannst natürlich bei manchen Kameramodellen auch nochmal ein bisschen eingrenzen, ne? Ob du sagst, du möchtest zum Beispiel lieber eine geschlossene Blende oder eine offene oder eine lange oder eine kurze Belichtungszeit. Das kann man manchmal ein bisschen vorgeben, je nach Kameramodell. Aber nichtsdestotrotz wird das sonst komplett beide Sachen über die Kamera eingestellt. Dann hast du noch die Zeitautomatik oder auch die Blendenpriorität, die wird meistens mit A abgekürzt, oder die Blendenautomatik, da ist es halt die Zeitpriorität, die wird mit S angegeben. Das ist halt eine sogenannte Halbautomatik. Und bei der Zeitautomatik, so wie der Name schon sagt, wird die Belichtungszeit quasi von der Kamera automatisch eingestellt. Ihr gebt nur die Blende vor. Und bei der Blendenautomatik ist genau umgekehrt. Das heißt, die Belichtungszeit, die gebt ihr selber vor und die Blende wird von der Kamera angepasst. So, das ist im Prinzip das Große und Ganze. Und dann habt ihr natürlich noch den manuellen Modus. Da gebt ihr alles selber ein. Und das ist so ein bisschen wie so eine Rechenaufgabe. Das könnt ihr euch so vorstellen. Also entweder ihr löst die Formel komplett selbstständig, dann muss aber halt am Ende das Ergebnis irgendwie stimmen. Oder ihr sagt, ich gebe nur an, was mir jetzt wirklich wichtig ist und was ich halt weiß, was ich brauche. Und die Kamera soll den Rest selber machen. Ja, und tatsächlich ist es so, dass ich sowohl Berufsfotografen kenne, die mit der manuellen Modus fotografieren. Ich kenne aber auch welche, die mit einer Halbautomatik arbeiten. Und da ist es an keinem irgendwas total verwerflich, ne? Wo ich jetzt sage, du musst jetzt deine Kamera unbedingt manuell bedienen. Das ist totaler Quatsch. Ihr macht das, wo ihr euch wohlfühlt, aber auch wo ihr die zufriedenstellende Ergebnisse haben. Also auf gut Deutsch, wenn du rausgehst und du fotografierst 2 Stunden deinen Hund und du bist total happy, wenn du nachher 5 halbwegs brauchbare, scharfe Bilder hast in Bewegung von deinem Hund und du bist total happy damit, dann ist doch vollkommen egal, wie du die aufgenommen hast. Wenn du aber total unglücklich bist und sagst, in diesen halbautomatischen Programmen oder wie auch immer, da ist nie was Brauchbares für dich dabei und du bist damit nicht zufrieden, dann solltest du das vielleicht überlegen, ob du eben in diesem Bereich dich einfach mit den Einstellungen weiter befasst und lernst, deine Kamera auf jede Lichtsituation perfekt einzustellen. Und das geht eben fast nur über die manuelle Fotografie oder du kennst deine ganzen Helferlein und weißt, wie deine Kamera arbeitet, dass du auch mit einer Halbautomatik die eben perfekt einstellen kannst. Bevor wir jetzt aber auf das Thema Belichtungszeit, Blende und ISO eingehen, eben diese drei wichtigen Zutaten, die es braucht für das perfekt belichtete Bild, und bevor wir uns damit beschäftigen, kommen wir erstmal zur Belichtungsmessung in deiner Kamera. Und dann wird sich auch für dich so ein bisschen nachvollziehen lassen, warum die Kamera mit manchen Dingen vielleicht Probleme hat, wenn du ihr überlässt, bestimmte Bereiche automatisch zu entscheiden. Und zwar, wenn du ganz von vorne anfängst, dann muss man sich einfach die Frage so ein bisschen stellen, was ist überhaupt die korrekte Belichtung? So, und das ist genau das, was ich gesagt habe, ne? Diese drei Sachen, also du hast im Prinzip eine Gesamtmenge an Licht, die auf deinen Kamerasensor fällt. So, und dadurch entsteht das Foto. Und haben wir jetzt als Beispiel, fällt zu wenig Licht oder fällt zu kurz Licht auf diesen Sensor, ist das Foto zu dunkel. Und wenn zu viel drauf fällt, ist jetzt ganz egal, ob der Sensor, also ob ihr eine offene Blende habt und damit viel Licht durchkommt oder eben ihr sehr lange belichtet, also dass es sehr lang auf ist, auf den Sensor das Licht fällt, dann habt ihr dann eventuell ein überbelichtetes Bild. So, und diese drei Komponenten steuerst du eben, wie ich schon gesagt habe, über Blende, Belichtungszeit und ISO. Und wobei der ISO-Wert so ein bisschen rausfällt, weil der steuert im Prinzip ja nur, wie lichtempfindlich ist dein Sensor. Und alles andere, also die Länge und die Menge des Lichts, steuerst du eben über Blende und Belichtungszeit. Da kommen wir aber gleich noch zu. Was aber ganz wichtig ist, du hast einen kleinen Helfer und das ist nämlich diese Belichtungsmessung deiner Kamera. Du hast schon auch eine Skala immer in deinem Bild, wenn du durch den Sucher schaust und je nach Kameramodell ist das mal neben und mal über oder mal unter dem Bildausschnitt. Und da siehst du, da ist in der Mitte quasi so eine Null abgezeichnet und dann geht es nach rechts und links, im Plusbereich nach rechts und im Minusbereich nach links. Und das ist dann im Prinzip schon deine Belichtungsskala. Und wenn der Regler, wenn du jetzt durch den Sucher guckst und hast die Kamera eingestellt, beziehungsweise die Kamera macht das selbstständig, dass sie ihre Werte misst, dann steht der Regler auf 0. Und dann sagt deine Kamera dir halt, das Bild ist jetzt, wenn du es aufnimmst, korrekt belichtet. So. Und das misst sie anhand aktueller Einstellungen. Da kommen wir gleich noch zu. Das sind die sogenannten Messmethoden. Und du könntest jetzt zum Beispiel auch ein bisschen Einfluss darauf nehmen, wenn du jetzt sagst, also meine Bilder sind immer ein Ticken zu hell oder zu dunkel, dann kannst du quasi diesen Nullpunkt auch verschieben, dass du ein bisschen anders belichtest. Aber der ist eine riesen Orientierung, also ich nutze den auch. Jetzt natürlich durch die spiegellose Kamera ist das ja, haben wir ja so eine Art Live-View, das heißt, ich sehe ja schon immer das Ergebnis meiner Belichtungseinstellung 1:1. Das haben aber natürlich die spiegellosen Kameras nicht. Die Spiegelreflexkameras nicht. Das heißt, da musste ich mich halt schon vermehrt immer als Orientierung, wenn ich keine Bildkontrolle vornehmen wollte, habe ich dann immer auf den Regler erstmal geguckt, weil es natürlich viel schneller geht. So, man kann da mal eben drauf gucken und dann sieht man, wenn er jetzt im Plus- und Minusbereich ausschlägt, dann kann ich mal eben schnell nachjustieren. So. Das ist also eine riesen Hilfe, die du hast, auch auf deiner Reise durch die, also dann später in die manuelle Fotografie einsteigst. Und du hast eine super tolle Kontrollfunktion, die, wenn du es richtig eingestellt hast, einfach dir schon eine Riesenhilfe ist, dass du nachher deine Bilder korrekt belichtet hast. Ja, und jetzt wird sich vielleicht dir als Laie die nächste Frage stellen, aber woher weiß die Kamera denn, was korrekt belichtet ist? Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar hast du immer verschiedene Messmethoden, die du auswählen kannst. Das ist ganz pfiffig und je nach Motiv muss man das einfach auch ändern. Und zwar kannst du deiner Kamera sagen, wie sie diese Lichtmessung vornehmen will. Diese Messmethoden kann auch schon mal ein bisschen unterschiedlich heißen und es gibt Kameras, die haben verschiedene oder mehr Möglichkeiten. Ich zähle jetzt einfach mal so die gängigsten auf, damit du weißt, was das überhaupt bedeutet. Du hast zum Beispiel eine sogenannte Mehrfeldmessung oder auch Matrixmessung. Da misst die Kamera das Licht an den Fokusmessfeldern. Je nach Kamera hast du ja entsprechend mehr oder weniger oder anders verteilte Fokusmessfelder, die du einstellen kannst. Das heißt, das ist der Bereich, den du dann später scharf stellst. also den du auswählen kannst fürs Scharfstellen. Und der liegt ja in der Regel überall auf dem Bild, sind die verteilt. Und das heißt, wenn die Kamera die nimmt, um ihre Lichtmessung vorzunehmen, dann entspricht das so ungefähr 80% deines Bildausschnittes. Aus denen zieht sie sich also quasi die Bereiche. Also als Beispiel hast du jetzt helle und dunkle Bereiche in deinem Bild, dann wird sie sich von allem so ein bisschen ziehen und daraus einfach den Mittelwert berechnen. So, anders hast du es jetzt, dann gibt es die sogenannte Spotmessung, da ist es genau umgekehrt, da hat sie im Prinzip nur einen, den kannst du vorgeben, also an dem einen ausgewählten Fokusmessfeld, also da nimmt sie eine Spotmessung vor. Und das ist natürlich dann schon ein Riesenunterschied, wenn du dir zum Beispiel vorstellst, du fotografierst einen dunklen Hund im Schnee, dann ist das natürlich, sie wird dann nur das Dunkle von dem Hund, wird sie sich für die Belichtungsmessung ranziehen. Aber der Rest vom Bild ist ja schneeweiß. Also da merkst du dann schon, ne, dass, wie diese Belichtungsmessung funktioniert. Und dass das dann eventuell nicht die richtige Wahl für dieses Motiv darstellt. Dann hast du noch eine Selektivmessung. Da nutzt die Kamera für die Lichtmessung einen kleinen, man sagt mal so kreisrunden Bereich in der Mitte. Das sind so ungefähr 10% des Sucherfelds. Also falls dein Motiv sich halt jetzt da so in der Mitte befasst, na, dann wird sie da so ein bisschen in diesem Bereich tätig werden für ihre Lichtmessung, wenn du das ausgewählt hast. Und dann hast du noch die mittenbetonte Belichtungsmessung. Da nutzt die Kamera quasi fast das ganze Bild, aber die mittleren Bereiche fallen bei dieser Messung etwas mehr ins Gewicht als die äußeren Randbereiche. Ist ein bisschen kompliziert, aber dann habt ihr das zumindest mal so grob gehört. Und anhand des Beispiels, was ich euch eben genannt habe, seht ihr jetzt auch schon die Schwierigkeit dieser Belichtungsmessung. Wenn ihr jetzt nämlich davon ausgeht, dass ihr so einen Fall habt, also ihr habt die Spotmessung eingestellt und ihr fotografiert den schwarzen Hund im weißen Schnee, dann wird die Kamera die Belichtungsmessung ausgeben auf diesen dunklen Hund. Das heißt, die Kamera fokussiert jetzt mit diesem Fokus, mit diesem Spot den schwarzen Hund und wird sagen, weil sie ja nicht weiß, was im Rest des Bildes liegt, wird sie auf diesen schwarzen Hund belichten und sie wird dementsprechend besonders viel Licht auf das Bild geben, weil sie will diesen schwarzen Hund ja optimal darstellen und dann wird es euch passieren, dass der Schnee komplett überbelichtet. Das Ergebnis wäre aber ein komplett anderes, wenn ihr jetzt sagen würdet, bitte nimm über die Mehrfeldmessung gerechnet mehrere Teile aus dem Bild oder meinetwegen auch in der Mittenbetonung Belichtungsmessung, wo ja dann auch eben sehr viel Weiß abgebildet wäre. Und dann würde sie erkennen, dass eben dieses Weiß, dieser schwarze Fleck nur einen kleinen Teil dieses Bildes ausmachen und überwiegend das Bild eben aus einem weißen Anteil besteht und würde ganz anders logischerweise belichten. Ja, und wie es bei allen anderen Sachen mit deiner Kamera so ist, gebe ich immer wieder die Empfehlung, teste das einfach. Also ich habe das genauso gemacht am Anfang. Das heißt, ihr geht einfach mal raus und nehmt vielleicht einen überwiegend hellen oder dunklen Hintergrund. Das ist ja schnell gemacht. Nehmt da zum Beispiel eine weiße Hauswand und stellt da irgendwie was Dunkles davor, meinetwegen im Abstand. Und dann testet ihr mal auf dem Automatikmodus die verschiedenen Messmethoden und schaut einfach mal, was eure Kamera macht. Und dann werdet ihr relativ schnell feststellen, in welcher Situation nehme ich welche Messung und wann habe ich die besten Ergebnisse. So, man kann viele Dinge einfach nur ausprobieren. Und das ist zum Beispiel auch so ein Ding, was super interessant ist, wenn man einfach mal sehen will, was macht die denn, wenn ich da verschiedene Messmethoden nehme. Und dann hat man sich auch relativ schnell belesen und weiß dann so ungefähr, okay, welche Messmethode in welchem Modus jetzt für euch am besten ist, damit ihr natürlich logischerweise in allen Situationen, die ihr braucht, immer die besten Ergebnisse habt. So, bevor wir jetzt zu meinen Lieblingsdrei Komponenten kommen, die ich ja immer und immer und immer wieder bete, nämlich Zusammenspiel von Belichtungszeit, Blende und ISO, einfach noch der Tipp, auch wenn das jetzt völlig falsch an einer völlig falschen Stelle hier aufgehoben ist, dass ihr relativ schnell vom der JPEG-Modus, wenn ihr jetzt als absoluter Anfänger fängt man nicht in einem an, mit RAW-Format zu fotografieren, gar keine Frage. Aber nichtsdestotrotz empfehle ich euch relativ schnell, euch mit diesem Format und der jeweiligen Entwicklung dieser Bilder, weil das ja natürlich braucht man ein entsprechendes Programm dafür, dass ihr euch da ganz früh reinkniet, weil das ganz, ganz viel noch wieder ausbügeln kann, was vielleicht falsch gelaufen ist bei eurer Aufnahme. Und ich finde, es gibt nichts Wichtigeres, so wie ich das auch beim Rollerblade-Beispiel genannt habe, dass ihr rausgeht und eure Kamera nehmt und richtig, richtig schnell die bestmöglichsten Ergebnisse erzielt, damit ihr dabei bleibt und damit ihr nicht die Lust am Fotografieren nach 5 Ausflügen schon wieder verloren habt, weil eben nie was dabei ist. So, und genauso wie ich euch empfehle, dann eben das RAW-Format zu nehmen, um eventuell das ein oder andere noch auszubügeln und ein tolles Foto, das ihr dann nicht enttäuscht in den Papierkorb schmeißen müsst, sondern noch retten könnt auf gut Deutsch und dann wieder auch euch wieder so ein tolles Erlebnis beschert, dass ihr wieder ein tolles Bild gemacht habt, ist das auf jeden Fall eine coole Sache. Und das ist es auch wert, sich das als absoluter Anfänger einfach mal anzugucken, weil ihr viel mehr Möglichkeiten habt, diese sonst, sage ich mal, abgestorbenen Bereiche, weil sie total überbelichtet oder unterbelichtet sind, viel mehr Bilddaten in so einem RAW-Format liegen und ihr noch viel mehr wieder reparieren könnt quasi. Wie gesagt, das können wir gerne noch im anderen Podcast noch mal ein bisschen genauer behandeln, auch das Thema Bildbearbeitung. Ich will es nur hier einwerfen, weil es ja auch nicht so ganz falsch hier an der Stelle ist, dass ihr euch da auch mal ein paar Gedanken zumacht, ob das nicht eine Idee wäre, um eure Bilder dann direkt zu anfangen, ein bisschen zu peppen. Oder noch mehr Spielraum zu haben für gute Ergebnisse. So, und jetzt kommen wir aber endlich, nach einer Stunde, zu diesen wunderschönen 3 Komponenten, die eigentlich so einfach sind zu verstehen. Ich habe euch das ja eben schon versucht zu erklären. Ihr könnt euch das wirklich so vorstellen. Ihr habt euren Bildsensor und ihr entscheidet quasi, also das Nonplusultra für eure Aufnahme in der Spiegelreflexfotografie oder in spiegellosen Kamera, ist vollkommen egal, ist das Licht. Das ist das A und O. Das macht euer Bild. Und ihr müsst halt immer so ein bisschen zaubern, dass das in der Waage bleibt. So könnt ihr euch dann auch vorstellen, dass ihr eine Waage habt oder Waagschalen, 3 verschiedene Waagschalen. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, an der linken Waagschale habt ihr vielleicht die Werte für ISO und die Blende und die Belichtungszeit habt ihr in den anderen Waagschalen. Und dann ist es ganz logisch, dass wenn ihr, das muss ich also die Waage halten für das perfekte Bild, und wenn ihr jetzt eins mehr von gebt oder weniger, dann verschieben sich die anderen Sachen. Das heißt also ganz logisch, wenn ihr versteht, wie diese 3 Sachen arbeiten, dann müsst ihr immer, wenn ihr eins wegnehmt oder also höher oder niedriger einstellt, müsst ihr was anderes dafür entsprechend anpassen. So, also mehr ist es im Prinzip nicht. Und wie viel Licht eure Aufnahme braucht, das steuert natürlich A, das Motiv, ne? Also es ist immer was anderes, ob ich jetzt zum Beispiel eine Bewegung gestochen scharf einfangen will oder ob ich einen unbewegten Gegenstand fotografiere, und die Lichtverhältnisse. Also das heißt, ne, habe ich jetzt ein Licht in einem Raum, wo ich gerade, weiß nicht, bei Wohnzimmer, den Tannenbaum in Omas Wohnzimmer fotografieren, wo nur so ein kleines Fenster ist und es ist gerade irgendwie schon stockdunkel. Oder habe ich jetzt wirklich gerade eine tolle Strandlocation, alles super hell, die Sonne scheint, dann ist es natürlich ein ganz anderes Lichtverhältnis und ich habe viel mehr Freiheiten. Bevor mir jetzt aber 1000 Sachen einfallen, die ich dann noch irgendwie vorwegnehme, kommen wir jetzt einfach zu diesen 3 Komponenten. Ich erkläre euch einmal, wenn ihr das noch nicht wisst, wofür stehen die eigentlich? Also, wir fangen einfach mal mit der Blende an. Die Blende ist dafür verantwortlich, wie viel Licht auf euren Sensor trifft. So. Die entscheidet natürlich außerdem über die Schärfentiefe. Also das Zusammenspiel ist im Prinzip genau konträr zu dem, was man als logisch empfinden würde. Ich kann euch das so ein bisschen, am besten natürlich, ihr guckt euch dazu immer so ein paar Bilder an, dann ist das relativ leicht erklärt. Ihr könnt euch das vorstellen, habt ihr in dieser Kamera einfach so einen Mechanismus, ne? Diese Blende, die sich dann öffnet. Und man sagt ja auch immer, teure Objektive sind entsprechend lichtstark. Das heißt, ihr könnt eine ganz offene Blende wählen, also zum Beispiel eine 2,8 oder sogar eine 1,4. Und was jetzt immer so ein bisschen zu Missverständnissen führt, ist, dass wenn man sagt, was hast du denn gewählt? Ja, ich habe eine kleine Blende. Eine kleine Blende heißt in dem Fall aber, ne, kleine Zahl, große Öffnung. Also das ist halt eben immer der Widerspruch daran. Das muss man einmal verinnerlichen. Und die kleine Zahl heißt also große Öffnung, sprich viel Licht. Ne, viel Licht trifft auf den Sensor. Und das macht es dann möglich, dass ich in den anderen Bereichen, wenn ich also nur eine kleine Blende wählen kann, also sprich eine große Öffnung, dann habe ich dadurch viel Licht gewonnen und kann sie an anderen Seiten wieder wegnehmen. Das ist halt der Vorteil daran. So, umgekehrt heißt das, habe ich eine große Zahl, eine große Blendenzahl, also zum Beispiel eine 11, dann habe ich eine kleinere Öffnung und viel weniger Licht trifft auf meinen Sensor. Und damit brauche ich dann zum Beispiel eine längere Belichtungszeit. Dann hole ich mir darüber wieder mehr Licht, weil ich es an der Blende weggenommen habe. So, das klingt jetzt total kompliziert, ist aber ganz einfach. Da muss man sich einfach so ein bisschen die Bilder zu anschauen und dann wird das auch ein bisschen logischer. Das Einzige, was da eben bei der Blende immer so verwirrend ist, ist eben dieses große Zahl, kleine Zahl, große Öffnung. Das widerspricht sich so ein bisschen, aber es ist halt leider so. Ja, und das Zweite, was die Blende halt eben vorgibt, wie ich schon gesagt habe, ist die Schärfe. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Porträt fotografiere von einem Hund und ich fotografiere offenblendig, also mit einem kleinen Wert, viel Licht, dann habe ich ein super schön freigestelltes Porträt und der Hintergrund wird das, was diese Fotografie eben so ausmacht, wird so richtig schön unscharf. Und umgekehrt ist es halt, wenn ich jetzt einen großen Wert nehme und entsprechend kleine Öffnung, das heißt dann halt eben, wenn ich abblende, dann wird mein Bild schärfer. Kann man so sagen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel offenblendig arbeite, dann kann das sein, dass nur, das kommt auch noch so ein bisschen darauf an, welches Objektiv habe ich, welchen Abstand habe ich zum Motiv und welche Brennweite nutze ich. Das kann man jetzt nicht nur alleine von der Blende abhängig machen. Aber wenn ich jetzt mit einer offenen Blende arbeite und ich fokussiere auf die Augen von dem Hund, ich habe jetzt den Hund als Beispiel aus der Tierfotografie, ihr könnt natürlich auch einen Menschen fotografieren, dann sind eventuell nur die Augen von dem Hund scharf und die Nase wird schon total unscharf und die Ohren so. Wohingegen, wenn ich jetzt eine größere Blende nehme, könnte das halt sein, dass dann irgendwann der komplette Kopf von dem Hund scharf ist und nur noch der Hintergrund unscharf. Also so funktioniert das Ganze im Prinzip. Lasst euch davon jetzt halt eben nicht so ganz irritieren, weil, wie ich schon sagte, es kommt nicht nur auf die Blende an, sondern auch eben zum Abstand, zum Motiv und zu der Brennweite, die ihr genutzt habt. Das spielt zu dieser Schärfe auch noch ein bisschen eine Rolle. Damit kommen wir jetzt aber zum Ende des Themas, was ist eine Blende? Ihr merkt also, es ist eigentlich ganz einfach. Es geht so ein bisschen darum, wie viel Schärfe wollt ihr in eurem Bild haben, um zu entscheiden, welche Blende wird gewählt. So, jetzt kommen wir zum zweitwichtigen Thema, Belichtungszeit. So, und das ist so ein bisschen schwierig zu erklären für jemanden, der so überhaupt nicht weiß, was das ist. Fangen wir also mal auch da wieder ganz weit vorne an. Wenn wir zum Thema Zeit sprechen, sprechen wir in der Fotografie nicht von Sekunden oder Minuten, sondern wir sprechen vielmehr von Hundertstel und Tausendstel einer Sekunde. Ihr könnt also einfach so als Orientierung nehmen, natürlich eine Sekunde und wenn wir jetzt in der Fotografie ein Porträt fotografieren, dann machen wir das meistens zum Beispiel mit einer 60. Sekunde. Ne? Also wenn ich das sage, ihr stellt in eurer Kamera eine 250. ein, dann wisst ihr Bescheid, was ich damit meine. Wir reden dann von einer 250. Sekunde und also ihr seht, das ist wirklich halt immer nur ein ganz kurzer Augenblick. Und wenn wir bei Bewegung, wenn wir von Bewegung sprechen, dann wählen wir noch kürzere Verschlusszeiten. Das sind dann wirklich zum Beispiel 1250stel, eine 1600stel. Also ihr seht, von welchen Dimensionen wir da sprechen. Und hier ist jetzt wieder wichtig zu wissen, wie ich schon gesagt habe, die Blende entscheidet darüber, wie viel Licht auf euren Sensor trifft und entscheidet damit über die Helligkeit des Bildes. Und jetzt die zweite Komponente, diese Belichtungszeit, entspricht halt, wie lange fällt das Licht auf den Sensor. So, und ihr seht also, ne, von was wir da reden, wie kurz das Licht eigentlich tatsächlich einfällt, damit eure Kamera genug Licht zur Verfügung hat, um das Foto zu belichten. Also von wirklich ganz, ganz wenig Zeit. Jetzt müsst ihr euch so ein bisschen, wenn ihr euch jetzt so fragt, verstehe ich nicht, was heißt denn das? Das ist eigentlich, könnt ihr euch da eine ganz einfache Eselsbrücke bauen oder das so ein bisschen im Bild euch vorstellen. Ihr guckt einfach durch zum Beispiel ein Fernglas und wir reden jetzt bei der Belichtungszeit von dem Augenblick, wo das Licht auf den Sensor trifft, von dem Moment, wo ihr durchschaut, es ist alles schwarz und dann geht kurz, sage ich mal, die Klappe vorne auf oder der Vorhang auf und ihr seht das Motiv dahinter. Und dann geht der Vorhang auch schon wieder zu. So, und alles, was in diesem Moment, wo der Vorhang auf ist, das ist also ja quasi der Verschluss eurer Kamera, das wird im Bild eingefangen. So, und jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, wenn wir jetzt nehmen wir wieder mal den Hund, der über die Wiese galoppiert als Beispiel. Wenn ihr den jetzt seht und der Vorhang geht auf, von einer ultra 1600, also ganz, ganz schnell, ihr könnt es wahrscheinlich mit dem bloßen Auge gar nicht richtig erkennen, dann ist das auch wirklich gestochen scharf in diesem Moment eingefroren. Nur diese ganz, ganz kleine Zeit, von der wir da sprechen. Wenn ihr jetzt aber sagt, ich öffne den Spiegel ein bisschen länger, zum Beispiel eine 60. Sekunde, dann habt ihr ja wahrscheinlich einen ganzen Galoppsprung des Hundes oder zumindest einen halben mit drauf. Und dann ist auch klar, warum die Bewegung in dem Moment einfach nicht gestochen scharf abgebildet ist, sondern so leicht verwaschen aussieht. So. Und wenn ihr dann sogar hingeht und ihr lichtet das Ganze eine ganze Sekunde ab, dann seid ihr relativ schnell bei diesem ganzen Galoppsprung und die Bewegung ist wirklich nicht mehr scharf abgelichtet, sondern ihr habt viel zu viel Bewegung in diese kurze Zeit eures Bildes reingegeben und habt kein knackescharfes Ergebnis. Ich hoffe, dass ihr euch das so ein bisschen bildlich vorstellen könnt. Ist genauso wie die Blende kinderleicht. Man muss es einfach nur, ja, einmal im Kopf muss sich der Schalter umgelegt haben. Man muss das Verständnis dafür entwickeln. Und auch das könnte ich jetzt mich wiederholen. Ich weiß, geht raus und probiert das. Also gerade diese drei Sachen, Blende, Belichtungszeit, ISO. Da habt ihr jetzt die wunderbare Möglichkeit, ihr könnt eben so eine Zeit- oder Programmautomatik wählen und einfach mal durchspielen. Ne? Zum Beispiel, ihr stellt mal die kleinste Blende ein, die ihr zur Verfügung habt. Ihr stellt mal die größte Blende ein, die ihr zur Verfügung habt. Und wenn die Kamera dann zum Beispiel in dem Fall die Belichtungszeit übernimmt, dann werdet ihr auch immer ein gleiches Ergebnis haben. Und das Einzige, was sich verändert, ist nämlich wirklich der Schärfebereich. Und das ist super interessant mal zu sehen, wie sieht denn das aus bei einem Bild. Und da das Ganze ja hier ein Podcast ist und ich keine Möglichkeit habe, euch da jetzt quasi hunderte von Bildern mit einzublenden, müsst ihr euch das einfach noch so ein bisschen zusätzlich als Lernstoff dazuziehen, weil es natürlich über die Fotos noch viel einfacher zu verstehen ist. Und bei der Belichtungszeit ist es genau das Gleiche. Geht einfach mal raus und fotografiert mal irgendwas, was sich bewegt. Also zum Beispiel finde ich es auch immer ganz interessant, wenn man mal so eine sogenannte Langzeitbelichtung macht. Das kann man ja zum Beispiel ganz schön machen von so fließendem Gewässer, ne? Also einem Bach. Der wird ja nach so einer gewissen Zeit der Belichtung, wenn man jetzt nämlich sagt, man macht den Vorhang auf und belichtet dann mal ein paar Sekunden lang und das Wasser bewegt sich und wabert, dann kriegt das ja so ein richtigen nebeligen, rauchigen Effekt. Das sieht super, super spannend aus. Solche Fotos müsst ihr dann aber vom Stativ aufnehmen, einfach weil kein Mensch der Welt so ruhig seine Kamera halten kann. Dann würde man es einfach in dieser Zeit immer verwackeln. Das kommt nämlich auch noch dazu bei längeren Belichtungszeiten. Dann, wenn ich davon spreche, jeder Fotograf hat da so seine eigene Wohlfühlzone, weil die Verwackelung natürlich mit dazu kommt. Und da könnt ihr auch, glaube ich, ganz viele Fotografen fragen, da wird euch jeder was anderes sagen. Ich bin zum Beispiel immer an so Grenzbereiche gekommen, wenn ich in der Hochzeitsfotografie unterwegs war und ich war dann an einer Location, wo es dann schon so sehr dämmerig war, ne? Nur noch so ein paar Kerzen auf dem Tisch, so ein paar kleine Lampen an der Wand. Und dann wollte man so ein paar schöne, stimmungsvolle Bilder einfangen und zum Beispiel auf den Aufsteckblitz oder so verzichten. Und da muss man sich halt fragen, ne, die Blende kann ich natürlich mir immer den kleinsten Wert nehmen, den ich zur Verfügung habe, um mir möglichst viel Licht also auf den Sensor zu holen. Dann ist aber auch irgendwann Schluss, mehr gibt es nicht her. Und dann könnt ihr noch mit der ISO ein bisschen gegensteuern, aber das kann man natürlich auch nicht ausreizen. Zu dem Thema kommen wir gleich noch. Und dann gibt quasi diese Belichtungszeit euch die letzte Chance, noch so ein bisschen Licht in euer Bild zu holen. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass wirklich jeder Fotograf mir dann gesagt hat, nee, also kein Problem, ich gehe zum Beispiel bis zu einer 60. runter. Oder der Fotograf hat gesagt, nee, also ich gehe, wenn ich mit dem und dem schweren Objektiv fotografiere, weil das ja auch mal ein bisschen mehr wackelt, als wenn ich jetzt etwas leichter unterwegs bin, muss ich mindestens eine 250. haben, um scharf aus der Hand irgendwas abzulichten. So, und das kann euch jeder erzählen, wie er will. Das müsst ihr für euch rausfinden. Es nützt ja nichts, wenn ihr am Ende immer mit unscharfen Bildern nach Hause kommt und total traurig seid. So, von daher, das müsst ihr einfach wissen. Man hat dann mit der Zeit so seine Wohlfühlwerte und oftmals geht es auch mir so, ich habe natürlich da jetzt die Übung drin, aber mir ging es halt auch oft so, dass ich nach Hause gekommen bin und gedacht habe, boah, super, tolles Shooting, alles toll gelaufen. Und dann habe ich festgestellt, oh, okay, da hat der Hund sich dann doch zu viel bewegt. Das war zwar ein schönes Porträt, aber leider ist es hinten raus total unscharf geworden und das war doch zu viel Bewegungsunschärfe drin. Und das ist dann eben immer so eine Kombination, wenn ihr zu lange belichtet habt, manchmal aus einer Bewegungsunschärfe, die durch den Hund kam, also das heißt, der Hund oder das Modell hat sich leicht bewegt, oder ihr habt euch halt ihr habt ein bisschen verwackelt. Da gibt es ja auch den sogenannten VR für, der so ein bisschen dagegen steuert, aber nichtsdestotrotz, ne, das sind halt eben Sachen, die bei sehr kurzen, längeren Belichtungszeiten dann einfach eine Rolle spielen und da muss man sich einfach mal mit vertraut machen und da kann man euch auch schlecht eine Formel mit an die Hand geben und sagen, mit dem und dem Wert seid ihr immer sicher. Da muss man so ein bisschen Erfahrung für kriegen. Das Einzige, was ich euch sagen kann, ist, wenn ihr ein Pferd oder einen Hund in Bewegung fotografiert und der ist wirklich schnell unterwegs und ihr möchtet wirklich jede Pfotenspitze und alles, was er so um sich wirft in der Bewegung, gestochen scharf eingefangen haben, dann solltet ihr in dem Fall wirklich hingehen und eine 1250 oder eine 1600 nehmen, weil dann seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite. So, wo jetzt im ruhigeren Bereich eure Grenzen liegen, das müsst ihr so ein bisschen für euch rausfinden. Wie gesagt, ich bin da meistens bei einer 250 unterwegs, da fühle ich mich immer ganz gut mit aufgehoben. Und ja, wenn ihr natürlich die Möglichkeit habt, ihr könnt ja ein bisschen höher gehen, weil ihr Licht zur Verfügung habt, dann macht das einfach. Und sonst braucht ihr euch über diese Grenzwerte gar nicht so einen Kopf machen. Und bei der Blende ist es halt eben genauso. Wenn ihr für euch feststellt, dass ihr offenblendig super klarkommt und dieses Bouquet liebt und total glücklich damit seid, dann passt das für euch. Wenn ihr aber feststellt, der Fokus, der sitzt nie so richtig, ihr habt immer zu wenig Schärfe, das Bild säuft euch dann irgendwie zu schnell ab und ihr sitzt zu oft auf der Nase oder wie auch immer und ihr merkt, das reicht euch nicht, dann müsst ihr da ein bisschen abblenden. Auch das ist so ein bisschen Geschmackssache. Ne? Da können wir jetzt fachsimpeln stundenlang über verschiedene Einstellungen, die ihr wählt. Das ist so ein aufwendiges und langes Thema. Da möchte ich mich jetzt nicht mit aufhalten. Wir sprechen heute wirklich nur so ein bisschen grob das Thema an, wofür sind diese Werte eigentlich gedacht. Alles andere würde wirklich hier den Rahmen sprengen. Ja, also das heißt nochmal kurz gesagt, das Motiv, das ihr fotografiert und im Prinzip die Dynamik dahinter, also wie viel Bewegung das Motiv mit ins Spiel bringt, das entscheidet darüber, welche Belichtungszeit ihr wählen müsst. So, und jetzt kommen wir zu eurem kleinen Trumpf. Ihr habt nämlich noch ein ganz dickes Ass im Ärmel versprochen. Das kommt nicht so ganz ohne kleines Aber. Nichtsdestotrotz ist es super viel wert und ohne das wären wir sehr, sehr aufgeschmissen. Weil ich habe euch jetzt erklärt, wofür steht die Blende, wofür steht die Belichtungszeit. Und da seid ihr ja schon relativ fix dann in dem, was ihr da wählen müsst. Und ja, wenn ihr jetzt merkt, okay, ich habe das jetzt alles eingestellt, mein Bild ist aber immer noch kohlrabenschwarz und irgendwie reicht mir das alles nicht, dann kommt die ISO ins Spiel. Neben der Menge des Lichts und der Länge des Lichts, die einfällt, steuert die jetzt im Prinzip ein bisschen die Lichtempfindlichkeit eures Sensors. So. Das könnt ihr euch also so vorstellen, wenn ihr jetzt, wie gesagt, total viel Licht zur Verfügung habt, dann braucht euch dieser Wert überhaupt nicht jucken, dann werdet ihr den irgendwie so um die 200 einstellen und alles ist fein. Wenn ihr jetzt aber, wie wir schon gesagt haben, Kohlraben, schwarzes Bild habt, als Beispiel, ihr seid in der dunklen Reithalle und ihr möchtet ein Pferd in Bewegung fotografieren. So, dann habt ihr jetzt wahrscheinlich die Blende so eingestellt, dass ihr möglichst viel Licht reinholen könnt. Also ihr habt den kleinsten Wert eingestellt, den euer Objektiv hergibt. Und da könnt ihr nicht mehr machen. Und die Belichtungszeit seid ihr jetzt dadurch, dass sich das Pferd bewegt, ja auch ein bisschen gebunden. Da könnt ihr jetzt auch nicht große Experimente machen. Da müsstet ihr, ich würde mal sagen, wenn ihr jetzt eine moderate Bewegung habt, wie zum Beispiel ein Trab oder so, dann würdet ihr vielleicht auf eine 800stel runtergehen. Aber ansonsten habt ihr da ein richtiges Springturnier oder was auch immer, dann braucht ihr schon eine 1250stel. So, und dann habt ihr eure beiden Werte fix. Da könnt ihr nichts mehr machen, nichts mehr mit Reißen an Licht. Und dann kommen wir unweigerlich zu ISO. Und die ISO ist zwar ein Riesentrumpf und ganz, ganz toll, kommen wir aber mal zu dem Aber. Je höher der ISO-Wert ist, den ihr nutzt, desto rauschiger wird euer Bild. Ihr habt ja wahrscheinlich vom ISO-Rauschen schon mal gehört. Und das heißt im Prinzip, das nimmt euch ein bisschen Bildqualität bis hin zu richtig viel Bildqualität. Das ganze Bild wird irgendwann körnig, so richtig pixelig. Auch da geht hin, stellt die Werte ein. Macht mal ein Foto mit 200er ISO, mit 500er ISO, mit 1000, 1500, 2000. Einfach mal, da sind schöne Sprünge, da kann man schon einen ordentlichen Unterschied sehen. Und dann macht immer das gleiche Motiv und gerne auch mal so ein bisschen was Grünes mit im Bild, weil das mag, Grün mag überhaupt gar kein ISO-Rauschen. Da seht ihr das dann auch besonders gut. Und dann könnt ihr die mal so nebeneinander legen und zoomt ihr da mal so richtig schön rein in eure Bilder. Und dann seht ihr, wovon ich spreche. Und gerade wenn ihr dann auch mal auf so ein Auge reinzoomt, ne, was eigentlich gestochen scharf ist, dann seht ihr auch das, das wird einfach irgendwann sehr körnig und ist auch nicht mehr so hochauflösend und scharf, wie wir uns das vorgestellt haben. So, also das heißt nochmal ein ISO-Wert, wenn der ganz klein ist, so 100 bis 200, das könnt ihr nutzen, wenn ihr viel Licht zur Verfügung habt, zum Beispiel, wenn ihr schönes Wetter habt, ihr habt viel Sonnenschein, dann braucht ihr da überhaupt gar keine großen Probleme und Sorgen haben. Habt ihr jetzt aber nur mäßiges Licht zur Verfügung, ich rede jetzt mal zum Beispiel von einem bedeckten Himmel oder in hellen Innenräumen, schön, wo schön Licht durchs Fenster reinkommt, dann seid ihr vielleicht in so Bereichen von 400 bis 800 ISO, das ist auch alles noch ganz fein. Kommt natürlich mal ein bisschen auf die Kameraqualität an. Ja, und dann kommt ihr halt eben auch zu den höheren Bereichen ab 800er ISO und da habt ihr dann wenig Licht. Ihr seid dann schnell in der Reithalle und Co. seid ihr dann schnell zwischen 2000 und 3000 ISO aufgehoben. Das geht dann rucki zucki und ja, ihr könnt auch wirklich könnt bis zum Nacht in dunklen Innenräumen, weiß ich nicht, von 32.000 ISO und mehr. Ich weiß gar nicht, was die inzwischen alles hergeben. Und bei diesen Aufnahmen seid ihr dann qualitätsmäßig da, wenn ihr im Fernsehen schon mal so seht, wie die dann mit so einer Nachtbildkamera durch die Gegend laufen und das kribbelt und rauscht dann alles nur noch so weg. Das könnt ihr euch dann vorstellen, so sieht euer Foto dann auch aus. Da wollen wir also auf keinen Fall hin, wenn wir nicht müssen. Jetzt würde ich euch aber auch belügen, wenn ich sage, eure Kamera kann immer Wert XY ab. Das ist wirklich kameraspezifisch. Ich sehe das immer wieder auch über die Bildagentur. Wenn dann Fotografen so eine Kamera im mittleren Segment hat, wir reden jetzt hier gar nicht von den Einsteigermodellen, dann sieht man schon in den Grünbereichen zum Beispiel sehr deutlich, auch bei einer 800er ISO, ist das so ein bisschen kriselig. So. Wohingegen eine Kamera natürlich, die ja so im High-End-Bereich unterwegs ist, vielleicht auch eine ISO von einer 2000 noch wegsteckt. So, da sind wir jetzt aber wieder im Auge des Betrachters. Es gibt Fotografen, die sehen das nicht so eng, weil auch die Kunden das vielleicht nicht so eng sehen und sagen, ach, das geht dann schon. Ne? Die fotografieren ausschließlich ohne Kunstlicht. Also man sagt ja dann immer so Available Light. Ne? Also auch auf Hochzeiten und so, die nehmen immer nur das, was gerade eben die Situation hergibt an Licht. Und ich möchte jetzt nicht sagen, scheiß auf die ISO, aber die knallen das dann einfach hoch. Und sie können natürlich trotzdem tolle Bilder sein. Man kann ja auch heute einiges nachbearbeiten. Aber da hat auch genauso wieder jeder seinen Wohlfühlbereich. Und ich bin mit der ISO einfach extrem pingelig. Ich mag das überhaupt nicht, wenn meine Bilder rauschen. Und deswegen sind die ISO und ich keine guten Freunde. Und für mich stellt das eine absolute Notlösung dar, die ISO nach oben zu verstellen. Jetzt wieder an dem Punkt, bitte fühlt sich kein Fotograf jetzt hier irgendwie angesprochen, ausgeschimpft oder schlecht dargestellt. Das ist totaler Blödsinn. Das will ich damit 0,00 sagen. Und auch ich war schon auf vielen Workshops, wo man ganz unterschiedlich darüber gesprochen hat und ich kenne auch die Meinung vieler Kollegen. Deswegen ist meine Überlegung da mit Sicherheit nicht der einzig goldene Weg. Ich möchte euch aber trotzdem sagen, wie ich das mache und wie ihr das für euch dann eben entscheiden müsst. Das heißt, es gibt Fotografen, die sagen aus verschiedenen, auch sehr guten Gründen, lieber ein bisschen mehr ISO konstant oben lassen und mit der Belichtungszeit ein bisschen kürzer gehen, damit man flexibel bleibt. Ich gebe euch jetzt wieder mal den Hund auf der Wiese als Beispiel. Ihr habt jetzt einen kleinen süßen Welpen und ihr wollt den so im Halbschatten fotografieren, irgendwo auf einer schönen Wiese. Und eigentlich ist euer Plan, ihr wollt den jetzt im Stehen, im Sitzen, im Liegen, im Porträt fotografieren, also ein ruhigeres Motiv. Und dann stellt ihr eure Kamera so ein. Ihr nehmt dann zum Beispiel eine 250stel und gebt dem der Hund kriegt jetzt eine schöne Anweisung, erzählt, ob er sich dran hält, bleibt abzuwarten. Und dann könnt ihr auch vielleicht mit einer 200er ISO auskommen oder mit einer 400er. Und jetzt macht der Hund aber was vollkommen Unvorhergesehenes. Der kommt jetzt total süß auf euch zugetapst. So. Und dann passiert natürlich das, was passieren muss. Das Bild ist nicht mehr gestochen scharf, weil einfach eine Bewegung drin ist, die ihr so nicht vorhergesehen habt, ist das Bild natürlich relativ schnell dann für die Katz. Auf der anderen Seite habt ihr natürlich sonst, wenn ihr jetzt, sage ich mal, da immer auf Nummer sicher geht und ihr wollt eine 1600stel einstellen, eine 1250stel, immer, egal was ihr habt, habt ihr genauso vielleicht das ein oder andere Mal schlechte Karten. Zum Beispiel habt ihr oft ja so ein paar Lichtflecken im Hintergrund, die dann sehr, sehr grell werden und die ihr auch im RAW-Format später relativ schlecht korrigieren könnt. So, die mag ich zum Beispiel nicht so gerne. Man kann natürlich mit der Bildbearbeitung unglaublich viel machen. Man kann die dann auch rausrechnen und so weiter und so fort oder komplett rausretuschieren. Aber nichtsdestotrotz, ich mag die einfach nicht so gerne. Und ihr habt natürlich immer ein bisschen mehr Rauschen, als ihr bei euren ganzen Porträts, Sitzliegenbilder und so eigentlich braucht. So. Und da ich kein ISO-Rauschen mag, heißt das im Umkehrschluss, dass ich nicht alle Motive mitnehmen kann, die dann vielleicht ganz spontan so entstehen, sondern mich im Vorfeld festlege auf das Motiv, was ich fotografieren will und dann leider halt in den sauren Apfel beißen muss, wenn das Tier sich dann doch bewegt. Man kann natürlich so einen goldenen Mittelweg wählen, das versuche ich auch oft, dass ich dann sage, okay, ich gehe jetzt bis zu einer 800er ISO, da kann ich mich noch ganz gut mit arrangieren und versuche dann eben eine Belichtungszeit zu wählen, mit der ich mich da auch noch ganz gut zurechtkomme, mit der ich noch gut zurechtkomme und auch so eine leichte Bewegung, sofern der jetzt nicht im Schweinsgalopp auf mich zurennt, noch gestochen scharf ablichten kann. Das ist natürlich immer so ein Mittelweg, wahrscheinlich auch nicht ganz verkehrt. Ich gebe euch jetzt aber zum Schluss eine ganz andere Empfehlung. Macht euch bitte am Anfang das Leben möglichst leicht. Das heißt, wenn ihr unbedingt Bewegungsbilder von eurem Hund aufnehmen wollt, dann geht raus, wenn die Sonne scheint. Macht es euch wirklich leicht. Fotografiert am Anfang, wenn ihr viel, viel gutes Licht habt. Das empfehle ich auch immer, wenn es irgendwie geht, viel Spaß mit diesen Automatik- oder Halbautomatikprogrammen zu haben, wenn man nicht in diese engen Bereiche reinkommt, wo ihr merkt, okay, die Kamera ist da schnell am Limit. Weil jetzt wird natürlich, wenn ihr das alles mal so an Wissen mitgenommen habt, auch klar, warum zum Beispiel der Sportmodus mal funktioniert und mal nicht. Ihr macht ja zum Beispiel genau das gleiche Motiv mit diesem Modus. Einmal bei strahlendem Sonnenschein, dann habt ihr vielleicht wunderschöne, gestochen scharfe Bilder, weil die Kamera im Sportmodus natürlich vorgegeben hat, sie soll eine kurze Belichtungszeit nehmen. Dann ist es fast egal, was sie für eine Blende hat und dann wird sie auch immer eine tolle ISO haben. Dann ist alles tippitoppi. Jetzt macht ihr das gleiche Bild, vielleicht am nächsten Tag bei so einem richtig fiesen, üseligen Wetter draußen und schwuppsiwupps kommt ihr nach Hause und denkt so, hä, was ist das denn? Das kann man ja nicht verstehen, wenn man nicht einmal verinnerlicht habe, wie diese Werte funktionieren, weil dann habt ihr auf einmal, hat die Kamera eine hohe ISO genommen, das heißt, das Bild ist total körnig oder ist vielleicht doch ein bisschen mit den Belichtungszeiten runtergegangen und ist alles total unscharf und dann kommt sie nämlich logischerweise an genau diese Bereiche, wo wir uns am Anfang von fernhalten wollen, wenn wir möglichst viele tolle Ergebnisse haben wollen. Und diesen Spagat einfach zu machen, also das sind einfach Sachen, wo ihr euch klar werden muss, wenn ihr die Technik der Kamera überlasst, ne, und die nicht weiß, was wird denn hier eigentlich fotografiert und vielleicht auch noch eine falsche Messmethode eingestellt ist, dann können die Ergebnisse, die da hinten rauskommen, nicht immer genau das widerspiegeln, was ihr haben wollt. Das heißt, Bewegungen sind nicht immer gestochen scharf, weil sie ja nicht weiß, ob sie jetzt gerade ein Porträt fotografiert oder ein Läufer, der irgendwie über den Sportplatz rennt. So, da müsst ihr eurer Kamera einfach helfen und dann sind wir unweigerlich bei der Frage, ist es nicht hinten raus besser, wenn wir viel Spaß an der Fotografie haben und sehr, sehr viel Zeit mit diesem tollen Hobby verbringen, dass wir unsere Technik einfach das, was im Podcast jetzt hier besprochen wurde, zu verinnerlichen und irgendwann unsere Kamera weitestgehend manuell bedienen können. Weil ich meine, wir reden ja hier nicht über ein Lateinstudium, sondern es ist eigentlich ganz einfach. Man muss nur am Anfang ein bisschen üben. Weil ich kann euch jetzt ganz viel erzählen, das habt ihr jetzt vielleicht hinten raus auch alles schon wieder vergessen. Das kann man sich nochmal genau aufmalen, das kann man sich wirklich nochmal anhand von ein bisschen illustrierten Sachen, ein paar schönen Bildern, Musterbildern verinnerlichen, nochmal ein bisschen weiter im Kopf sich verankern lassen. Aber das A und O ist natürlich rauszugehen und das zu probieren. Weil wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt und einfach mal euch irgendwo eine schön was hingestellt habt und das mit verschiedenen Werten fotografiert habt, dann habt ihr es nochmal praktisch geübt. Und das macht ihr wirklich. Also ihr geht vielleicht raus und wenn ihr jetzt sagt, die Tierfotografie ist genau mein Ding, ich fühle mich da total wohl, dann fotografiert ihr 5 Shootings und zwingt euch meinetwegen, macht ihr die Hälfte in dem Modus, wo ihr euch drin wohlfühlt und die andere Hälfte sagt ihr dann eurem Kunden, Freund, wie auch immer, sagt er so, jetzt geht's um nichts, ich mache das jetzt hier nur für mich, das kann sein, dass da nichts bei rauskommt, dann ist jeglicher Druck weg, irgendwas schaffen zu müssen und dann knipst ihr im kompletten manuellen Modus, wenn ihr euch dann da schon einigermaßen wohlfühlt. Das dürft ihr auch mit einem Schweißtropfen auf der Stirn. Ihr dürft euch nur nie aus der Ruhe bringen lassen, egal was passiert. Und dann zieht ihr das durch. Und glaubt mir, die Fotos, die dann in diesem Teil entstehen, die nachher brauchbar sind und vielleicht sogar viel brauchbarer als alles andere, die werdet ihr feiern. Und das werden eure Schätze sein. Und die werden euch dann motivieren, beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen mehr als die Hälfte des Shootings komplett manuell zu machen. Und na, ihr müsst euch dann immer nur wirklich wohlfühlen. Wenn ihr von Anfang an sagt, jetzt ist gar nichts für mich, dann lasst ihr da die Finger von. Dann könnt ihr, glaube ich, mit dem Podcast, was ihr jetzt so gehört habt, auch ein bisschen besser an diese Halbmodi ran, weil ihr einfach verstanden habt, okay, was braucht es denn, um mit denen besser arbeiten zu können und wo liegt die Schwierigkeit meiner Kamera, wenn ich das und das einstelle. Ja, und dann so einen kleinen Tipp noch hinten raus, weil sonst, wir sind jetzt gleich bei 1,5 Stunden, wir müssen also jetzt so langsam ein bisschen die Kurve kriegen. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist, dass ihr dann immer vielleicht einen kleinen Ticken dunkler fotografiert, als es eigentlich bräuchte, um besser in diesen Werten zu bleiben und diese nicht so ganz daraus zu rutschen. Und also sprich, ihr könnt euch dann vielleicht ein paar ISO-Werte sparen und dafür fotografiert ihr dann irgendwann im RAW-Format und geht eure und könnt eure Bilder später alle einfach so tendenziell 1-2 Blenden aufhellen. Dann habt ihr wieder ein bisschen was gewonnen. Das habe ich auch schon ganz oft gemacht. Ihr könnt natürlich nicht immer alles retten und alles verbessern und sag immer, das Wort benutze ich jetzt nicht, aber wenn ihr zu viel überbelichtet oder unterbelichtet, dann sind die Teile natürlich auch im RAW-Format nicht mehr zu retten. Das heißt, ihr dürft es damit nicht übertreiben, aber so ein kleines bisschen kann man natürlich da auch machen und dann anschließend über die Bildbearbeitung noch ein bisschen was an Werten retten sozusagen. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch dieser Podcast ein bisschen was beibringen konnte, dass ein bisschen was hängen geblieben ist. Ich massiv dazu beigetragen habe, dass ihr jetzt am nächsten schönen sonnigen Tag eure Kamera aus dem Schrank holt und sie ausprobiert oder vielleicht auch einfach mal wieder in die Hand nehmt und ein bisschen was ausprobiert. Nicht aufgebt, nicht verzagt und voller Elan in die nächste Fotosession startet. Sollte euch jetzt an der einen oder anderen Stelle das Ganze nicht tief genug gegangen sein und ihr fühlt euch da nicht so richtig abgeholt mit all euren Fragen, dann bitte ich euch noch ein bisschen um Geduld. Es soll ja noch weitere Technik-Podcasts hier auf dem Kanal geben und da wird es mit Sicherheit auch immer mal wieder in den ein oder anderen Bereich reingehen und das würde jetzt einfach hier die Länge, wie ich schon gesagt habe, sprengen. Ihr könnt mir im Übrigen immer über Instagram oder Facebook oder auch natürlich per E-Mail, über meine Webseite, wie auch immer, gerne Anregungen geben, Feedback geben. Ihr könnt auch mal Wünsche äußern, was euch besonders wichtig ist, was ihr vielleicht nicht verstanden habt oder wo man nochmal genauer drauf eingehen soll. In Planung sind auf jeden Fall ganz viele Sachen. Also ich habe da schon ganz, ganz tolle Ideen im Kopf. Egal, ob das jetzt RAW-Format und Bildbearbeitung heißt oder Studiofotografie, dass ich mal mit euch so ein grobes Shooting durchskizziere und alle Einstellungen zu dem Thema. Also da gibt es natürlich unendlich viele Möglichkeiten und das wird alles kommen. Ja, und abschließend wieder mal die Bitte, die Hintergrundgeräusche ein bisschen für euch rauszufiltern und euch daran nicht zu stören. Ich versuche das auch zu erreichen. Ich habe noch nicht so richtig die Lösung dafür gefunden. Im Keller einschließen kann ich mich leider auch nicht. Meine Kinder finden mich da auch. Damit ich den Podcast aber nicht immer nur um 3 Uhr nachts aufnehme, muss zwischendurch auch mal die eine oder andere Sequenz mit Hintergrundgeräusch aufgenommen werden oder mit dem ein oder anderen professionellen Schnitt, weil jemand neben mir steht und sagt, dass er die Windel voll hat. Also ich hoffe, ihr seht es mir nach. Es ist ja auch ein bisschen lockerer Podcast und nicht mit zu viel Ernst zu sehen. Und ansonsten, ich sage jetzt an dieser Stelle ganz, ganz optimistisch, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Ich würde mich riesig freuen und sag einfach mal bis dann, ihr Lieben, eure Nicole.